Es gibt einen Wert, der dir bereits heute sagt, wie fit du im Alter sein wirst. Und dieser Wert ist die VO2 Max, stellvertretend für deine Ausdauer. Und heute wollen wir einmal genau verstehen, warum eigentlich Ausdauersport in aller Munde ist, wenn es um präventive Medizin geht. Ja, man muss Sport machen, um gesund zu sein, schon klar. Aber lass uns das jetzt gerne mal einmal genau aufrollen, was ich genau tun muss, um Ausdauer für meine präventive Gesundheit maximal zu nutzen. Damit herzlich willkommen bei Long Game. Wir bei Long Game wollen, dass möglichst viele Menschen lange und vor allem gesund leben und im Hier und Jetzt ihre maximale Performance abrufen. Du bist hier in der Serie Getting Started, in der wir einmal unser Longevity-Basiswissen weitergeben und heute geht es eben um das Thema Ausdauer. Wir gehen heute einmal einen konkreten Ausdauertrainingsplan basierend auf drei verschiedenen Levels durch und verstehen dabei einmal, wie du Ausdauer zielgerichtet trainierst für deine Longevity. Wir gehen durch die Trainingszonen, verstehen, was Trainingszonen bedeuten, was der biologische Hintergrund da ist, schauen uns einmal die Zone 2 an, schauen uns High-Intensity-Training an und schauen vor allem uns einmal an, wie denn so Ausdauertraining in eine volle Woche passt. In diesem Sinne, ganz viel Spaß beim Zuhören, gute Insights und let's go!
Marco, wie ist denn deine Reise gewesen zum Sport?
Genau, also ich freue mich riesig auf diese Folge. Sport ist von mir ein Leidenschaftsthema geworden und das möchte ich gleich auch betonen. In meinen 20ern habe ich gar keinen Sport betrieben, so gut wie keinen, was ich bereue, wirklich rückwirkend bereue, weil ich diesen Körper hier gerne mal mit 25 in seiner Peak Performance erlebt habe. Ich werde jetzt 40. Ich bin auf meiner Peak-Performance, die ich bisher in meinem Leben hatte, würde ich behaupten, ungefähr Ausdauer, vielleicht zu diskutieren, da war ich vor ein paar Jahren auch schon nicht schlecht. Kraft auf jeden Fall, weil ich Kraft vor anderthalb Jahren angefangen habe. Ich glaube, ich habe also eine ganz gute Reise und ihr habt entschieden, mich in die Startfolgen einzuladen zu eurem Podcast. Deswegen müsst ihr, ihr habt gerade gesagt, ein redseliger Gast habt ihr mir halb vorgeworfen, ja. Ihr werdet noch froh sein, wenn eure Gäste redselig sind, ja, das braucht man im Podcast. Im Ernst, glaube ich, kann ich ganz gut erzählen, wie ich Sport im Alltag untergebracht habe, in verschiedenen Dimensionen und mehr auch auf Longevity bezogen habe und wo ich da vorbeigekommen bin, weil ich mich dann auch wirklich fast hobbymäßig damit beschäftigt habe. Logischerweise weit weg von einem richtigen Leistungssportler, wie du das warst, Markus, ne? Oder einem Profiathlet, der an Wettkämpfen teilnimmt oder so. Auch wenn meine Frau manchmal sagt, ich würde mich so verhalten, als sei ich hier irgendwie, müsste ich auf Profi-Wettkämpfe trainieren, was ich nicht tue. Aber ich nehme es doch relativ ernst mittlerweile. Genau, aber
können ihm zum 40. eine Anmeldung zum Hyrox schenken, dann hat
er was wollen. Ja, was ich auch meiner Frau schon vorgeschlagen habe, Hyrox mal zu machen.
Oder so ein Obstacle Race.
Genau. Wobei ich jetzt schon wieder einsteigen würde und sagen würde, ist Hyrox genau die richtige Kraft? Fehlt mir eigentlich diese Maximalkraft? Aber egal, kommen wir dazu. Genau. Grundsätzlich, genau, Bewegung für Longevity, das ist absolut erwiesen, oder? Ja. Wer sich mehr bewegt, bleibt länger gesund und lebt länger.
Also der Positivnutzen von Sport, von Bewegung an sich, ist absolut, ja, wie du sagst, bewiesen. Und vor allem wichtig als Einstieg schon mal ist hier, dass es noch gar nicht so sehr um die intensiven Sporteinheiten geht, sondern es ist bereits erwiesen, dass ich mein Gesamtsterblichkeitsrisiko oder meine Gesamtsterblichkeit reduzieren kann um bis zu 60%, wenn ich eben alleine meine Schrittanzahl erhöhe. Und der Positiveffekt beginnt ab ungefähr 3000 Schritten am Tag. Jeder Schritt mehr senkt mein Risiko, also der Gesamtsterblichkeit. Und es gibt so einen Sweet Spot, bei dem man sagt, das Maximum, also diese 60% Risikoreduktion hole ich raus ab 8700 Schritten. Also sprich, darum redet man immer über diese gerundet 10.000 Schritte. Das heißt, ich tue nachhaltig meinem Körper etwas Gutes und gerade auch im Hinblick Longevity, Längerlebigkeit, indem ich einfach mehr Schritte habe. Ja, und dann bin ich aber noch nicht in dem Thema, dass ich auch Sporteinheiten mache, die, und das gibt es auch x-fach in Studien nachgewiesen, auf extrem viele Prozesse, Erkrankungsbilder meines Körpers positive Auswirkungen haben.
Wenn wir jetzt einmal das einmal kurz auspacken können, weil ich finde, das hört man ja überall. Also wenn man irgendwie die Zeitung aufmacht, erste Seite, macht 10.000 Schritte. Das ist, glaube ich, mittlerweile recht bekannt. Aber lass uns das mal ganz kurz auspacken. Also quasi nur vielleicht mal so, was macht denn Sport und Bewegung und was macht ein erhöhtes Level an Sport und Bewegung denn mit dem Körper?
Genau, also der Vorteil ist, sobald ich meinen Körper anfange zu trainieren oder zu bewegen, fahre ich die Prozesse, die Stoffwechselprozesse meines Körpers hoch. Bedeutet, ich habe zum einen positiv Nutzen hinsichtlich meiner Insulinsensitivität. Also sprich, wie gut reagiert mein Körper auf Insulin zum Beispiel. Weil es ein Stoffwechselprozess ist. Mhm. Bedeutet, je besser ich darauf reagiere, desto weniger viel muss mein Körper produzieren. Damit ist er schon mal geschont in der Produktion. Also ich muss meine Produktion nicht auf voll laufen lassen.
Wir hatten ja ausführlich gesprochen ja über Insulin und was das macht. Genau. Und dass es quasi das Tor öffnet, damit der Zucker in die Zellen kommen kann.
Genau.
Und das trainiert der Körper beim Sport, dass er den Zucker gut aufnehmen kann.
Genau.
Und deshalb die Energie gut bereitstellen kann. Und dann braucht er weniger Insulin, was wir gut
finden. Weil es leichter das Tor aufgehen kann, ganz genau. Das heißt, ich habe hier schon mal eine absolute Prävention, was Diabetes, also Zuckerstoffwechselerkrankung angeht.
Metabolic Flexibility habe ich da, das ist Englisch dafür, oder? Was?
Genau.
Das heißt auf Deutsch, wie sagt man das?
Metabolische Flexibilität.
Okay, das also ist quasi,
einfach, dass du deine Prozesse, deine Stoffwechselprozesse optimiert bekommst durch Bewegung. Anderer Punkt ist, je mehr Sport ich mache, desto bessere Durchblutung habe ich. Das heißt, meine ganz feinen Gefäße in den Organen werden einfach besser mit durchblutet. Die Organe selber werden besser durchblutet. Ich habe dadurch eine bessere Organfunktion. Plus, wenn ich mehr Durchblutung habe und brauche, fängt der Körper an, weitere Gefäße zu generieren. Damit steigere ich nochmal die Durchblutungsfähigkeit. Das ist ein Effekt, der mit reinkommt. Ich habe einen Positiveffekt gerade hinsichtlich der Demenzprävention zum Beispiel, weil durch die bessere Durchblutung habe ich zum Beispiel Eiweiße, die sich im Hirn ablagern können, werden richtig rückabgebaut und wie eine Art Müllabfuhr weggenommen. Also auch da habe ich einen Positiveffekt. Herz-Kreislauf-Erkrankung. Je besser der Blutfluss durch meine Gefäße ist, desto quasi weicher dass das Blut durchfließt, desto besser ist es für meine Gefäße, desto weniger Kalkablagerung bekomme ich. Dadurch sinkt mein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und einfach der letzte, damit wichtigste Punkt meines Erachtens mit ist, dass ich einfach durch den mehr Sport und auch mehr Muskelaufbau einfach kompakter und stabiler in meinem Körper bin. Das heißt, ich verhindere, dass ich einen Muskelschwund bekomme und später einfach nur noch im Stuhl sitzen kann oder ich verhindere, dass ich Osteoporose oder Vorstufen davon entwickle, dass meine Knochen stabil genug sind, dass mir einfach im Alter schon nichts passieren kann. Nur mal ein paar Effekte genannt.
Also das heißt, um es mal in meinen Line-Terms zu sagen, zur Erinnerung, ich bin hier der Laie und BWLer, der quasi das einmal versucht für mich zu verstehen. Also heißt quasi, wenn ich den Körper belaste, wird er widerstandsfähiger und dadurch hält er länger. Und dazu kommen noch mentale Auswirkungen oder Auswirkungen aufs Leben. Man ernährt sich besser, man schläft dann ja auch besser.
Ist so, je fitter ich bin, desto mehr Energie habe ich. Je mehr Energie ich habe, desto leichter setze ich andere Dinge um. Ja, und klar, je besser meine Durchblutung ist und je mehr auch mein Zentralrechner durchblutet wird, desto leistungsfähiger bin ich mental natürlich auch. Rückgang der Depressionsraten, wahnsinnig, was Sport hervorrufen kann. Mhm. Gibt andersrum leider kritische Studien, die zeigen, dass Bewegungsmangel bei Jugendlichen eine unfassbar hohe Rate an Depressionen hat. Mhm. Ja, also sprich, Bewegung holt mich aus Tiefs raus quasi. Ne?
Okay, ja. Also genau, das war mir nur einmal wichtig zu verstehen, okay, warum jetzt eigentlich? Und jetzt kommen wir gleich auch dazu, quasi, wie man es jetzt für sich umsetzt, wie man auch einen Fahrplan da hat.
Um es andersrum zu sagen, es gibt eigentlich keinen Grund, warum man nicht Sport machen sollte.
Ja. Marco, wie war denn deine Reise zu dem Stand, wo du heute bist?
Das ist der Moment, wo meine Frau mir Redeverbot gibt, weil die Antwort zu lang wird. Also ich habe als Kind, als Jugendlicher sehr viel Sport gemacht. Mama musste mich vom Tennis zum Handball zum Fußball fahren. Da war ich kein überdurchschnittlich toller Athlet, aber habe überall fröhlich in den Mannschaften mitgespielt und es hat auch Spaß gemacht. Mit Beginn des Studiums und dem damit schon einhergehenden Stress, weil ich habe ein duales Studium gemacht, ich war quasi schon angestellt im Großkonzern, habe dann irgendwann so Anfang 20 mich auf Karriere ausgerichtet. Das war die einzige Antwort quasi auf meine Lebensfrage. Ich mache jetzt eine brutal steile Karriere im Konzern. Das habe ich auch durchgezogen und gar keinen Sport gemacht. Und dann ist klar, was auch passiert, ne? Sitzhaltung und wie man den ganzen Tag sich verhält, schlecht gegessen und so weiter. Also 20er, eine Katastrophe und quasi der vollkommene Reset. Und ich kam als absolut unsportlicher in den Ende der 20er an und habe dann angefangen, über Performance nachzudenken, auch für den Job. Habe die Ernährung optimiert und habe eben auch mit Sport angefangen. Habe dann einen Mix gemacht aus Laufen gehen, aber sehr wenig, 5 Kilometer Läufe, das, was man halt so irgendwie ganz, ganz normal dann schon wahrscheinlich schafft mit Ende 20, auch wenn man lange keinen Sport gemacht hat. Kleine Läufe und Freeletics angefangen, was ja quasi so Training im eigenen Körpergewicht ist, eine App, die einen guidet muss man dann Liegestütze, Burpees und sowas machen. Da geht die Herzfrequenz auch extrem hoch, während man das macht. Es ist quasi so ein Gemisch ein bisschen aus Kraft und Cardio. Brutal anstrengend. Also ich habe dann auch in den ersten Versionen der App war die noch unfassbar hart. Ich habe dann auch in Park gekotzt und es ist also ekelhaft. War aber,
können wir uns die Hand geben?
Ja, war aber das erste Mal in meinem Leben quasi so hart zu mir selbst. Ich war dann im 5:30 a.m. Club, ja, und bin dann aufgestanden, noch keine Kinder. Bevor ich im Konzern am Schreibtisch saß, hatte ich bereits entweder einen Jogginglauf drin oder eine Stunde Freeletics und meditiert und super gegessen und keine Ahnung, ne? Und habe plötzlich gemerkt, wow, das verändert mich in Summe. Das macht mich zu einem sehr viel zufriedeneren Menschen und bringt was. Genau, da bin ich dann Unternehmer geworden, ungefähr zu der Zeit auch, habe das da auch noch mit rübergenommen, muss ich aber sagen, als Pflichtübung. Also ich fand mich schon cool, wenn ich morgens um 5.45 Uhr im Regen, im Dunkeln auf der Matte Burpees gemacht habe, fand ich mich selber sehr cool, aber Spaß gemacht hat es mir nicht. Ne? Es war einfach nur so, okay, du bist halt
hart. Das fand ich auch krass, ne? Dass das Gefühl triggert, ist eigentlich, ich mache jetzt was andere nicht machen.
Genau.
Und gar nicht so sehr dieses, geil, ich mache etwas für mich, ich mache jetzt Sport und so. Sondern der Trigger ist ja am Anfang häufig, ich mache jetzt was, wo jeder weiß, man sollte es machen und sie machen es nicht und drum bin ich geiler.
Voll, ja? Voll. Und das ist halt so, bin ich
nicht für sich selber.
8:30 im Büro angekommen und dann, ihr wart alle nur nicht auf der Matte heute mit Burpees. Ja, ihr habt vielleicht ein bisschen Yoga gemacht oder geht nachher nochmal Fahrrad fahren, aber das war hart so, ne? Und aber so, gut, das schwankt dann auch über Lebensphase in den 30ern auch mal mehr, mal weniger konsequent gewesen. Ernährung, dann kommen Kinder dazu, ja, dann bist du nicht mehr im 5:30 a.m. Club, sondern dann bist du du bist eh schon von der Nacht gestresst. Du bist
auch im 5:30
a.m. Genau, und dann bist du in dem, wann auch immer das Kind aufsteht, Club. nach 3-4 Mal Unterbrechung in der Nacht und es wird alles sehr viel schwerer. Wie auch immer, dann wieder so ein bisschen gesettelt mit dem ersten Kind und angefangen habe ich dann mit Radfahren. Ich wollte, habe dann diesen Wunsch entwickelt, trotz des unternehmerischen Daseins, wo ich schon sehr viel Zeit reingegeben habe, aber da ging das gerade so los, dass Stefan und ich ist mein Mitgründer, mit dem es ist Immocation entstanden, was eine große quasi Firma ist, die wir selber aufgebaut haben. Und viele Projekte und so, dass wir gesagt haben, wir priorisieren andere Dinge in unserem Leben jetzt auch sehr hoch und habe das Radfahren angefangen, weil ich wollte wissen, was kann mein Körper? Es hat mich immer geärgert, dass ich quasi diesen Peak nie ganz rausgefunden habe, so mit Mitte 20, aber das wollte ich rausfinden, bin laufen gegangen, habe gedacht, was macht man klassisch? Ne, okay, ich trainiere jetzt und bin laufen Marathon. So, die dritte Woche im Trainingsplan für den Marathon. War ich beim Orthopäden. Ja. Also massive Rückenschmerzen links runter, quasi vom linken Arsch aus, das Bein runter, linker unterer Rücken, ich konnte also nicht mehr richtig sitzen, war ein Riesenthema.
Wo sind wir da? Also altersmäßig, wo sind wir da?
Wir sind jetzt 2019, 6, 7 Jahre, ja, wir sind 32, 33 Jahre
okay.
Alt. Ja.
Also 10 Jahre schon quasi im Arbeitsleben Vollgas gegeben und das
Genau, und Skoliose, ich habe, glaube ich, schon immer ein Thema gehabt mit ein bisschen, also linkes Bein ist kürzer, weiß ich, aber funktional sagt man, glaube ich, ne, also Hüfte steht schief, kann man alles gut ausgleichen, weiß ich mittlerweile, werden wir gleich zu kommen. Aber war schon mal so der erste, wo du so merkst, ach fuck, also jetzt willst du hier auf den Marathon trainieren? Jetzt gibt dir das Leben schon mal hier die gelbe Karte und sagt dir, also du bist halt jetzt keine 20 mehr, wo alles scheißegal ist, sondern kriegst dann schon mal direkt Rückenschmerzen. Richtig lösen konnte man es nicht, richtig verstehen konnte ich es auch nicht, war dann auch nicht committed genug am Ende, ne, und hab dann gesagt, ich steige um aufs Fahrrad. Da habe ich gar keine Rückenschmerzen gehabt, das war am Anfang, aber auch da, ne, am Anfang plötzlich Nackenschmerzen bekommen, weil du ja auf dem Rennrad oder Gravelbike dann relativ so, dann musst du erstmal wieder auch da dich dran gewöhnen, aber das habe ich dann rausgefahren und da war der Tipp noch von einem, den ich kannte, der da mit dem Rad sehr viel mehr macht und so. Ich sage jetzt Trainingsplan und was muss ich machen und so. Und der sagt dann, also du musst einfach Kilometer, fahr einfach Fahrrad. Fahr einfach so viel du kannst quasi auf diesem Rad und hatte dann eben so ein Gravelbike und habe das dann schon mehrmals die Woche reingefahren. War wahrscheinlich jetzt rückwirkend, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Viel Zone 2 und Zone 3, also viel Sweet Spot Training auch, weil ich habe dann immer so irgendwann wissen wollen, jetzt, dass es ein bisschen mehr knallt. Ne? Deswegen bin ich nicht nur in Zone 2 rumgefahren.
Die Zonenverteilung kommen dann auch.
Da kommen wir dazu, genau. Ja, aber also ein bisschen intensiver. Und habe da so ein kleines Hobby entdeckt. Ne? Hab dann also ein bisschen gemerkt, okay, das macht mir schon sehr viel Spaß. Ich will mehr. Ich will zu einem Radmarathon, um wahrscheinlich den Marathon, den ich mit Füßen nicht laufen konnte, dann zu ersetzen durch einen Radmarathon. Aber war dann im Fahrradgame und hab mir geguckt, was gibt's für tolle Carbonräder und ne, wie kann man das optimieren. Und bin dann auch einen Radmarathon gefahren. Ein paar Jahre später, ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber der also den ganzen Tag ging, von morgens bis abends mit vielen tausend Höhenmetern, das war ein unfassbar tolles Gefühl, weil ich Ende 20 mein Eigenbild von mir war, ich mache keinen Sport. Anfang 20 erzählst du noch den Jungs, ich war immer sportlich, ja, Fußball, Tennis, alles, habe alles gespielt und weiß noch, die Kumpels, die einem erzählt haben, so, nee, Oberschenkel ist bei mir gut, weil ich habe früher mal Fußball gespielt. Also mittlerweile weiß ich, ein Scheiß ist dein Oberschenkel jetzt gut. Du hast seit 15 Jahren nur das Sofa gesehen. Brauchst mir nichts erzählen von deinem Fußball damals. Und das war dann, so war ich selber auch, habe dann irgendwann schon realisiert, ich bin einfach unsportlich. So, dann hat sich das langsam geändert in den 30ern.
Hast du das für dich, du hast quasi gesagt, ich bin echt unsportlich. Also das war quasi deine...
Es war mir egal, bis ich reingeguckt hatte in das Thema. Dann habe ich mich gezwungen durch diese harten Freeletics-Einheiten und so weiter und habe mich dann langsam selber wegbewegt von meinem Bild, okay, ich bin unsportlich, zu okay, ich bin okay, moderat, ich kann mich bewegen und kann da ein paar Sachen machen, die viele, die es gar nicht machen, nicht machen. Aber dann wieder so, okay, einen Marathon kann ich nicht, jetzt gucke ich mal Fahrrad. Am Anfang bist du auf dem Fahrrad halt auch relativ untrainiert, obwohl du Freeletics machst und ab und zu joggen gegangen bist. Ne? Das ist dann schon, da kannst du das ja...
Neue Belastung.
Du kannst dir angucken, was andere machen. Dann gibt es ja Apps wie Strava und so weiter. Ne? Und dann merkst du, okay, ich bin einfach sehr weit unten noch. Ne? Und dann, also mein Selbstbild war dann schon so Anfang 30, bin von unsportlich, was ich Ende 20 war, habe ich mir jetzt langsam ein bisschen hochgearbeitet und dann Mitte 30 fahre ich den Radmarathon, bin die ersten Alpenpässe mal hochgefahren, hatte solche Dinger quasi im Kopf und habe ganz früher so mit 1625 Kubik Motorrad, mit 18 dann richtig Motorrad, bin immer gern gefahren, bin solche Passstraßen hochgefahren, aber immer die Radfahrer gesagt, die haben ja den Schuss nicht gehört, wie können die ohne Motor einen so einen Alpenpass hochfahren und warum und alles, ne? Und war also wirklich so geilste Flow-Experience ever, wo ich dann diese ersten Pässe hochgefahren bin, was dann, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Stunden geht, über 1000 Höhenmeter oder so, und du dann in diesem quasi Steilhang drin hängst, wahrscheinlich in der eigenen Zone 4-5, also das Herz schlägt wie Sau, ne? Und dir ist eigentlich irgendwie, eigentlich geht es einem nicht gut. Und plötzlich schlägt das um, du hörst noch deine ich höre elektronische Musik dazu, die ich gerne mag, ne? Dann schlägt das um in einen, boah, fuck, geil, Flow-Zustand. Unfassbares Gefühl. Also es ist wirklich so, meine Frau sagt immer, ich kann das mit dem Austausch von, ich sage, du warst noch nicht im Flow. Also wenn dir das mal passiert, das ist einfach wirklich sensationell. Und ich dachte mir so, egal wie lang dieser Berg noch geht, auch wenn der jetzt noch 2 Stunden geht, ich fahre den hoch. Und genau, dann hatte ich ein anderes Selbstbild irgendwann, dass ich das schon jetzt, also toll, ich bin jetzt nicht mehr unsportlich, sondern ich kann einen Alpenpass hochfahren, ich kann einen Radmarathon hochfahren, hat mir sehr viel gegeben, war ein ganz, ganz tolles Hobby. Blöderweise lernst du beim Radmarathon ja auch viele andere kennen, die das auch regelmäßig machen und kriegst dann schon auch wieder ein Level-Setting, was deine eigene Fähigkeit, ich weiß nicht, ich hatte mir, es lief unternehmerisch ganz gut, dann dachte ich, komm, gehst du bei Rafa einkaufen, das ist eine teure Radklamottenmarke, und dann stand da, Mensch, das tragen sie bei der Tour de France, das ist genau, ist angemessen, ja, das sollte ich unbedingt auch haben, weil das Trikot muss auch aerodynamisch sitzen und so, und dann weiß man, dann hat sich einer, der war, glaube ich, auch einiges jünger, aber der ist dann die ganze Zeit an meinem Hinterrad gefahren bei dem Radmarathon, ne? Und irgendwann überholt der einfach, ne, und fängt zu reden mit mir an. Und dann kam irgendwie so raus, ja, er hat sich an mich drangehängt, weil er hat gedacht, okay, der hat dieses Rafa-Trikot an, der hat es auf jeden Fall drauf. Und wenn der jetzt nicht so anzieht beim ersten Berg, dann mache ich besser quasi das Pacing von ihm, weil schneller bin ich auf keinen Fall. Da habe ich gesagt, nee, Kollege, fahr. Ja, also, so lang bin ich noch nicht dabei. Genau. Also, ja, hab auch einen, ich glaube, 65-Jährigen.
Ich schaue nur wichtig aus.
ja, genau. Genau, also es ist, und dann auch noch auf dem Gravelbike, das ist lächerlich. Aber egal. Hab einen 65-Jährigen am selben Berg, mit dem habe ich mich auch unterhalten dann, ne? 65, ist mit mir den Berg hochgefahren, mit derselben Geschwindigkeit. Der kam später als ich ins Ziel, aber nicht so viel. Ne? Der ist das auch durchgefahren. Fand ich beeindruckend. Ne? So, und jetzt im Zuge dessen quasi habe ich dann irgendwann angefangen zu verstehen, was VO2 Max ist und habe die optimiert. Wir kommen mal gleich dann zu Krafttraining und zu dem Ansatz, dass man eigentlich ein hybrider Athlet werden will. Aber das war so meine Reise bis zum Rad.
Wenn du die Inhalte aus Getting Started einmal kompakt und übersichtlich sehen möchtest, dann haben wir etwas für dich. Und zwar haben wir die vielen Stunden aus Getting Started, also der Serie, die du gerade hörst, aber auch quasi die Folgen davor und danach, haben wir einmal in einen kompakten Videokurs gepackt, in dem wir die vielen Stunden einmal runtergeschnitten haben in Clips zwischen 5 und 20 Minuten lang. Und die haben wir eben nach Themen sortiert, sodass du eben individuell reingehen kannst, dir genau die Themen anschauen kannst, die du eben dir anschauen möchtest und vor allem das Ganze individuell und nach deinem Tempo. Wenn dich das interessiert, geh gerne einmal auf longgame.de/videokurs. Das Ganze ist komplett kostenlos und ab sofort für euch verfügbar unter longgame.de/videokurs. Viel Spaß dabei.
Fahren. Genau, jetzt würde ich sagen, kannst du vielleicht mal erklären, oder? VO2 Max, was das ist.
Also was will man damit wissen?
Und sie ist wichtig für Longevity.
Genau. Genau, also es ist ja immer das Bestreben danach, Marker zu finden, die man messen kann, um zu sehen, wo stehe ich in meinem Kreislauf, wo stehe ich von meinem Herz-Kreislauf-System, wie leistungsfähig ist mein Körper. Und es gibt eben einen Wert, den VO2 Max-Wert. Das bedeutet, die maximale Sauerstoffkapazität quasi, die der Körper aufnehmen und in einer Minute verstoffwechseln kann. Und da ist es natürlich so, je höher dieser Wert ist, also je mehr Sauerstoff mein Körper verstoffwechseln kann und zur Verfügung hat, desto länger und intensiver ist er einfach leistungsfähig. Und das gibt mir einen sehr genauen Wert über die Leistungsfähigkeit des Körpers an sich. Und korrelierend dazu weiß man aus Studien, die eben beweisen, dass je höher der Wert ist, je fitter der Körper ist, desto deutlicher senke ich mein Risiko in der Mortalitätsrate, also der Sterblichkeitsrate für Herz-Kreislauf-Erkrankung.
Aber ganz nicht nur Sterblichkeit, und das ist den zweiten faszinierenden Teil. Du kannst eine Korrelation, also einen Verlauf ziehen. Meine VO2 Max heute, wenn ich jetzt nichts tue, ab wann ab wann knallt, also quasi du kannst auch rechnen, ab einer VO2 Max von X kann ich nicht mehr die Treppen hochgehen, kann genau. Ich nicht mehr so viele Schritte machen. Und das könnte man an sich heute schon abschätzen, ob man genau auf so einem Pfad ist, also, und wann man da ankommen würde.
Genau, du brauchst quasi für alles, was du machen möchtest im Alter, egal was, ob ich eine Fremdsprache lernen möchte, brauche ich ein gewisses geistiges Niveau, auf dem ich laufen kann. Wenn ich meine Enkelkinder hochheben möchte, brauche ich ein gewisses Kraftniveau. Wenn ich spazieren gehen möchte noch als im Alter, brauche ich ein gewisses Energieniveau. Und wenn ich nicht dieses Niveau erreiche oder unter dieses Niveau falle, werde ich das im Alter nicht mehr machen können. Und das ist genau wie du sagst, ich kann jetzt schauen, wo stehe ich, und ich kann rausrechnen, über welche Zeit hinweg nimmt diese VO2 Max ab, wenn ich nicht trainiere. Also sprich, wo bin ich im Alter, an welchem Wert und was habe ich da noch für Möglichkeiten, überhaupt machen zu können. Außer ich fange eben frühzeitig an, dieses Level so weit wie möglich hochzubekommen, damit ich, wenn es über die Zeit hinweg abnimmt, einfach Puffer habe, beziehungsweise durch ein weiteres Training diese Abnahme so stark wie es geht verlangsame.
Genau, also ich erzähle kurz dazu auch meine eigene Erfahrung, ne? Also erstmal, ich habe dann gelernt, wie VO2 Max ist was, was eben Radfahrer von sich teilweise wissen, also was sie eigentlich erstmal wissen, alle ist ihren FDP, das ist die Wattzahl, die sie treten können, ich glaube über eine Stunde oder so, bin dann auch logischerweise ins Radlabor, weil man ist ja jetzt Radfahrer und will sich da also wirklich mit identifizieren. Dann macht man so einen Stufentest. Wir haben das bei uns auch im Programm mittlerweile, was mich unfassbar glücklich macht, dass wir das jetzt hier bauen quasi und für viele Leute irgendwie dann noch zugänglich machen, inklusive VO2-Max-Messung. Das machen sie im Radlabor nicht. Da pieksen sie rein und nehmen Laktat und dann schätzen sie die VO2-Max. Aber da kann man sie quasi, da kriegt man sie das erste Mal mit, da geht es aber mehr.
Ganz kurz, weil wir gerade darüber sprechen und du jetzt in die Testung gehst. Einmal kurz zu sagen, wie kann ich die VO2-Max eigentlich rausbekommen? Ja, das Klassische ist, man hat es vielleicht mal gehört, die sogenannte Spiroergometrie. Also das ist, ich kriege eine Maske aufgesetzt, bei der ich ein entsprechendes Gas-Sauerstoff-Verhältnis zugeführt bekomme und gemessen wird, was atme ich ab. Und darüber, und dann brauche ich einen Belastungstest, also ich muss joggen oder Radfahren und dann sehe ich quasi, wie meine Ausatemluft im Verhältnis zu dem Sauerstoff, den ich bekomme, wie sich das in der Zeit verändert. Und aufgrund dessen kann man dann errechnen, was eben diese Sauerstoffverwendungskapazität des Körpers ist, also die VO2 Max. So erhebt man richtig diesen Wert sozusagen. Ja? Und wir wissen, dass einfach ab einer gewissen Belastung im Körper, einer gewissen Muskelarbeit, sich eben diese Parameter verändern. Und wir kommen dann noch darauf, auch die Laktatproduktion, das ist das, was sie bei dir gemessen haben. Und man kann dann schon ein Stück weit das abschätzen, nicht direkt errechnen, aber abschätzen eben, wie die VO2 Max ist. Aber so würde man es richtig bestimmen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, da komme ich aber gleich nochmal drauf, nur dass man das einmal eingeordnet hat.
Ja. Genau, ich möchte gerade nochmal, also wir kommen jetzt wirklich vorbei an vielen Themen, die sehr, sehr relevant sind. Ne? Wir reden jetzt gleich über Trainingszonen und dann reden wir noch über den ganzen Krafttrainingsblock. Dann wollen wir das gießen in, wie kann ich das trainieren, wenn ich noch gar keinen Sport mache, mittel oder schon sehr viel Sport mache. Okay, VO2 Max, genau, hat mich interessiert, weil man kann ja lesen, was hat Tadej Pogacar, der beste Tour de France-Fahrer, für Werte und so, das interessiert einen natürlich, ne? Und dann misst man die eigenen so. Da war ich mit Mitte 30 bei 53 in diesem Radlabor dann hochgerechnet, was okay war, was nicht schlecht, da bin ich ja gerade Radmarathon gefahren und so. Und wir haben es jetzt wieder bei mir gemessen, bei unserem Long-Game-Event. Auch einer der schönsten Tage für mich, als wir diese Masken bestellt haben. Also wir haben jetzt selber so Masken und können das machen. Also ich würde es am liebsten einmal die Woche machen jetzt. Ja. und da haben wir was 52 irgendwas gemessen, glaube ich, war bei mir, oder?
Aber es war so genau irgendwie ein unter meinem, ja.
Ja. Also es war ungefähr gleich wir beide. Und man teilt das ja nach Alter ein, ja, in Perzentile. Deswegen sage ich ja, Risikopatient sitzt da drüben, ja, weil 10 Jahre jünger, gleiche VO2 Max, also. Ne,
ist ja auch, aber man muss wissen dazu, das Gewicht wird dadurch geteilt, also das ist auch ein bisschen der Einflussfaktor.
Es ist vor allem ein Wettrennen mit sich selber, logischerweise. Und ich habe dann also eine ähnliche VO2 Max, eins schlechter wie vor ungefähr 5 Jahren, was schon toll ist, weil zwischendrin habe ich mal für 1,5 Jahre Sport sehr schleifen lassen, durch viele Lebensumstände, die sich verändert haben, und habe dann jetzt in den letzten 1,5 Jahren sehr stark Krafttraining rein priorisiert und deutlich höher gehängt, weil ich Muskelmasse aufbauen wollte. Warum kommen wir noch dazu? Dass ich da rausgekommen bin jetzt mit so einer VO2 Max, finde ich cool. Ich habe vor allem in den letzten 5 Wochen, jetzt vor dieser Aufnahme, also vor heute, habe ich das umgestellt, nur noch 2x Krafttraining die Woche, und habe mal gesagt, jetzt mache ich mal einen Trainingsblock, wirklich VO2 Max, und jetzt zeigt mir mein Armband hier, was es nur ungefähr schätzen kann, zeigt mir schon 2 Punkte obendrauf. Ja, also In deine Richtung, ja. Ich bin unterwegs. Nein, aber ist ganz, ganz toll. Wenn man merkt, mit entsprechendem Training kann man es machen. Jetzt müssen wir, glaube ich, reden über Trainingszonen. Kannst du einmal erklären, aerob versus anaerob und dann vielleicht die Trainingszone?
Also, um was geht es? Es geht ja darum, dass wenn ich meinen Körper belaste und meinen Körper Leistung bringen muss, benötigt er Energie. Die Energie nimmt er sich aus Zucker, also Glucose. Solange ich genügend Sauerstoff und genügend Zucker, also Glucose habe, kann ich in einer Reaktion in den Zellen, in den Mitochondrien, entsprechend Energie generieren. Das ist der sogenannte aerobe Bereich. Also sprich, mein Körper kann genügend Sauerstoff aufnehmen, die er benötigt, um seine Energie für die Muskeln, für die Zellen zu generieren. Solange er hier im Plus ist, läuft der Körper bestens. Das ist auch genau der Bereich, also quasi in gering und moderater Belastung. Also da ist die Balance noch ausgeglichen, dass ich einfach genügend Sauerstoff habe für meine Energieproduktion. Das ist auch genau der Teil, bei dem der Körper oder der Bereich, in dem der Körper eher auch eine Fettverbrennung vollzieht und eben nicht nur im Lechzen nach Energie ist, weil er nur Leistung bringen muss. Ja, das heißt, der niedrigschwellige Bereich ist, Belastungsbereich, ist so der Teil, bei dem ich in die Fettverbrennung gehe, bei dem ich genügend Sauerstoff habe, um meine Energie zu generieren. Wenn der Moment kommt, dass der Körper so viel Leistung bringen muss und die Muskulatur so viel arbeiten muss, damit sie übermäßig viel Energie benötigt, ich aber nicht mehr genügend Sauerstoff habe, um diese Energie zu produzieren quasi, dann komme ich in eine Sauerstoffunterversorgung. Das ist dieser Moment, in dem der sogenannte anaerobe Bereich beginnt. Da hat der Körper dann eine andere Energielieferantenform, also sprich...
Sagt man anaerob, man sagt nicht anaerob.
Doch, aber nur weil sonst,
wenn man schreibt, blöde wie mich, muss
es auch sagen, dass man es einmal getrennt bekommt, sonst ist anaerob.
Ja,
genau. Aber eigentlich auch nur, weil du es schnell sprichst.
Ja.
Ja, sonst wäre es
anaerob.
Anaerob, Ananese.
Ja.
Sorry.
Anna, Bertha. Auf jeden Fall, in dem Moment muss der Körper in einen Modus schalten, wo er sagt, gut, ich kriege keinen Sauerstoff mehr, muss anders Energie generieren. Dann geht er an den gespeicherten Zucker, also quasi das Glykogen. Wenn ich Glykogen abbaue, entsteht als Produkt Laktat. Das hat man schon mal gehört, ja, Laktat ist, wenn das entsteht. Ab diesem Moment laufe ich in einer Energiemechanik, die meinem Körper zwar die Fähigkeit gibt, noch Leistung zu bringen, aber eben limitiert. Warum limitiert? Weil durch jedes Ding mehr Energie, was mein Körper baut, entsteht auch mehr Laktat. Und Laktat führt zu einem sauer werdenden pH-Wert, also ein saures Milieu in den Muskelzellen, was irgendwann dazu führt, dass einfach, das ist das, was ich dann als Krampf spüre oder wo der Muskel verkrampft und irgendwann macht der Muskel zu und geht nicht.
Zuerst das Brennen, ne? Das Brennen
kennt jeder. Genau, erst das Brennen und irgendwann geht es in
das wird schon unangenehm, ja.
Ja, genau. Ja. Das heißt, hier habe ich unterschiedliche Schwellen. Man sagt, man teilt ein in die Laktatschwelle 1 und Laktatschwelle 2. Und normalerweise, wenn ich in einem ausgeglichenen Verhältnis bin, also in meiner aeroben Phase, dann habe ich keine Laktatproduktion, weil ich immer genügend Sauerstoff habe. Dann gibt es die Laktatschwelle 1, bei der man sieht, jetzt fängt der Körper langsam an, Laktat zu produzieren. Das heißt, ich habe gerade noch so viel Sauerstoff, dass ich irgendwie Energie produzieren kann. Aber die Belastung ist eigentlich schon ein Ticken zu viel für das, was mein Körper schafft. Also beginnt das Laktat langsam anzusteigen. Und die Laktatschwelle 2 ist dann, wenn ich wirklich komplett im anaeroben Bereich laufe, wo mein Körper kein Sauerstoff mehr zur Verfügung hat und ich einfach nur noch in der vollen Glykogenumsetzung bin und eigentlich nur noch Laktat produziere und dann schießt dieser Wert.
Warum hat er da keinen Sauerstoff? Warum nimmt er dann gar nichts mehr? Warum stellt er komplett um?
Er nimmt Sauerstoff zwar auch, ich meine, du schnaufst ja, das geht rein, aber dieser Sauerstoff, also dieser mehr Energie, die dein Körper braucht für die Mehrbelastung, die da läuft, weil du einfach intensivere Belastung hast, braucht dein Körper so viel mehr Sauerstoff, den er nicht aufnehmen kann. Und damit hast du dieses Mismatch.
Da habe ich gar keine Fettverbrennung mehr zu dem Zeitpunkt.
Hast du gar keine Fettverbrennung. Da ist wirklich nur alles, was an Energiemöglichkeiten ist, geht dann in die Muskulatur quasi.
Also quasi, das bedeutet, wenn ich es richtig verstanden habe, also erstmal nutzt der Körper nur Sauerstoff, um die Muskeln zu powern? Oder was ist da?
Also ich brauche das Zusammenspiel Sauerstoff und Zucker, also Sauerstoff und Glucose.
Okay.
Ja, ich brauche immer irgendwie eine Form von Zucker.
Ja.
Und im Optimalfall habe ich Sauerstoff dabei, dann kann ich das zusammen in den Zellen umwandeln lassen zu Energie. Und irgendwann müssen meine Zellen so viel arbeiten, weil meine Belastung so hoch ist, dass ich für diese Energie, die Reinform an Energie, die ich dann brauche, bräuchte ich so viel mehr. Das heißt, ich bräuchte extrem viel mehr Sauerstoff, um diese herstellen zu können. Mhm. Ich kriege aber mit Schnaufen nicht viel mehr rein, ja, weil ich auch, wenn ich angestrengt bin, schnaufe ich schneller. Das heißt, ich habe gar nicht so viel Zeit, auch den Sauerstoff mit aufzunehmen. Das heißt, ich bekomme gar nicht so viel Sauerstoff mit rein, dass in der Zeit, was ich an Leistung bringen muss, mein Muskel genügend mit genügend Zucker, also Glucose, dieses Energiesubstrat herstellen kann. Mhm. Das heißt, ich bekomme ein Mismatch aus Sauerstoff und irgendwann sind auch die Glucose, der Blutzucker eigentlich aufgebraucht. Mhm. Und so muss der Körper dann an die Zuckerspeicher ran und das ist Glykogen.
Ah, okay.
Und
sobald das losgeht, dann reden wir über den anaeroben Bereich. Weil
ab dann ist anaerob, weil ab dann habe ich eine Laktatproduktion.
Und das können wir tracken,
genau.
Indem wir eben mal wissen, dass dieser Zuckerspeicher, wenn er abgebaut wird,
können Laktat kann man messen.
Genau. Und jetzt ist ja auch wieder VO2 Max macht da jetzt total Sinn. Also je mehr Sauerstoff ich quasi aufnehmen kann, da kann ich das Problem rausziehen und verarbeiten kann
ich
das Problem
rauszögern. Und damit schiebe ich diese zwei Schwellen, Laktat 1 und 2, schiebe ich viel, viel weiter nach hinten, ab wann mein Körper anfängt zu übersauern, weil ich es einfach befähigt bin, länger Sauerstoff aufzunehmen, zu verstoffwechseln und auch länger davon was umsetzen
kann. Und je öfter ich den Körper in solchen Regionen, wir kommen gleich zu, wie man das im Trainingsalltag umsetzt und was das an Volumen bedeutet und so weiter, aber je öfter ich den Körper in solchen Regionen was machen lasse, desto mehr passt er sich an und kann mehr Sauerstoff aufnehmen.
Ganz genau.
Und jetzt bitte nochmal den Unterschied zu Fettstoff, Fettverbrennung.
Genau.
Wie passiert?
Da ist es angenehme einfach, dass ich am Anfang, ich kann Energie aus Zuckerstoffwechsel oder aus Fettstoffwechsel holen. Am Anfang ist es einfach so, unter leichter Belastung habe ich auch ein gewisses Energiesubstrat, das ich bekomme durch Abbau von Fetten.
Da ist der Sauerstoff sowieso kein limitierender Faktor, der hinzukommt,
genau.
Und der Rest kommt von dem Fett,
genau.
An Energie.
Und später ist es aber einfach, weil die Belastungsform so hoch ist, dass diese Energieform oder Umsetzung einfach nicht mehr greift.
Jetzt ganz kurz ein Sidestep, du bist jetzt auch noch Ernährungsexperte oder ne, so, du korrigierst mich, aber ich würde es mal ganz, es gab eine Zeit, da dachte die Menschheit und die Gesellschaft, weiß ich nicht, vor ein paar Jahrzehnten, ah wunderbar, dann fahre ich in dieser Zone und verbrenne Fett, das ist das Beste, was ich tun kann zum Abnehmen. Mhm. Was man aber heute, glaube ich, eher weiß, ist, dass wenn man wirklich Abnehmen und Bodyshaping als Ding hat, ist das Beste, was man tun kann, Krafttraining zu machen, weil man Muskelmasse aufbaut, die sorgt für einen erhöhten Kalorienumsatz und shaped einen besser, oder?
Genau, also es um was geht
nicht,
es?
Dass man bei Fettverbrennung denkt, ah, das ist mein Abnehmtool.
Ja, nee, also um was geht es beim Abnehmen? Vor allem, um es jetzt ganz einfach zu halten, ich brauche einen höheren Energieumsatz. Also ich muss mehr Energie verbrennen und verbrauchen, als ich zu mir führe. Also ich muss in einem Energiedefizit laufen. Und das bekomme ich am besten und am meisten dahin, wenn einfach meine großen Muskelgruppen viel arbeiten, weil die am meisten Energie verbrauchen. Und dementsprechend ist es, weil warum verbrauche ich Energie beim Joggen zum Beispiel oder bei Ausdauer? Durch die Bewegung meiner Muskulatur. Aber ich bewege eben nicht die großen oder riesengroßen Muskelgruppen. Ja, natürlich habe ich Gesäßmuskulatur, ich habe auch Oberschenkel dabei, aber ich habe jetzt verhältnismäßig wenig Oberkörper zum Beispiel. Und wenn ich jetzt so einen großen Brustmuskel anschaue oder Latissimus, also so einen Rückenmuskel, das sind große Muskeln, die können richtig Energie verbrauchen. Und wenn ich die trainiere und der größer wird, der Muskel, und noch mehr Energie braucht, verbrauche ich mehr. Und deshalb kann ich durch Krafttraining bessere Effekte als unterm Laufen zum Beispiel jetzt erzielen.
Also motiviert vielleicht den einen oder anderen, jetzt schon gleich bei Krafttraining noch zuzuhören. Aber genau. Das fand ich spannend. Also ich habe natürlich auf dem Rad selber die Effekte gemerkt. Wenn man das Volumen hochschraubt und so eine Radfahrt dann 1000 bis 1500 oder ich glaube dieser Radmarathon hat 4000 Kalorien verbrannt, 5000. Also ich weiß noch, wie ich das Gefühl hatte, ich esse einen Teller Spaghetti danach. Das ist wie so durch ein Loch gefallen. Ich habe einfach danach gefühlt weiter Magenknurren gehabt, also nicht wirklich Magenknurren, aber einfach durch, so, ne? Einfach dieses so brutal, was man dann da an Kalorien umsetzt. Wenn man das jetzt im Training hat, in einem normalen Maßstab, was in Wirklichkeit im Alltag passiert ist, bei ganz vielen glaube ich auch, ich habe jetzt ja 500 Kalorien weggefahren, man fühlt sich aber sehr viel hungriger durch dieses Cardio und isst dann nochmal 600 Kalorien mehr, ohne das so richtig zu merken. Und da hat es einen negativen Effekt, was nämlich dann noch, also wenn man sich auch dann mit Cardio noch in das Defizit fährt, wenn man das schafft, wird man ein relativer Spargeltarzan. Ne? Also was dann nimmt man ab, aber der Körper baut die Muskulatur auch ab. Was wieder genau dass das umkehrt, was du gerade erzählt hast, was dann total schade ist, dann geht quasi dieser Effekt weg von mehr Kraftwerken im Körper, die Energie verbrauchen, wird noch kleiner und dann werde ich so typisch ganz dünn. Ne? Und meine Frau hat auch mit so gesagt, beim Radfahren, die ist jetzt sehr froh, sagen wir mal andersrum, dass ich jetzt Krafttraining angefangen habe. Ich habe jetzt 10 Kilo mehr, davon sind wahrscheinlich irgendwie 8 Kilo Muskeln draufgekommen. Das gefällt meiner Frau sehr gut. Vorher war ich hier zu dünn. Mir hat es davor auch gefallen, dass ich sage, hey, ich bin einfach dünn, ich bin ein Radfahrer und wenn man sich identifiziert mit Radfahrern, die sind alle ziemlich dünn, weil jedes Kilo mehr am Berg ist halt auch, ne, blöd. Aber genau, also das Abnehmtool ist eher das Krafttraining wie dieses Cardio.
Genau, und so habe ich eben diese Schwellen, die man bestimmen kann, und wenn ich eben mehr meinen Körper in diese Bereiche bringe, adaptiert er mehr und dadurch habe ich dann eine bessere Sauerstoffverwertung und eine längere Verwertung. Genau.
Kurze Bitte, wenn dir der Inhalt des Podcasts gefällt, dann teile ihn doch gerne mit jemandem, der sich auch mit dem Thema Gesundheit beschäftigt oder sich beschäftigen sollte. Ja, Familie, Freunde oder Angehörige. Wir glauben nämlich, dass die Inhalte anfangen, viel mehr Menschen raus müssen, und da wir bei Long Game gerade noch ganz am Anfang stehen, sind wir da auf eure Mithilfe angewiesen. Also, vielen Dank fürs Teilen, wenn es euch gefällt, und damit zurück zur Show.
So, jetzt habe ich für das Radtraining, ich sag mal, bis hin zu Radmarathon und dann da in diesem Radlabor war und eine VO2max gemessen habe und so, habe ich noch relativ unstrukturiert trainiert. Ich habe einfach Volumen, was ich reingekriegt habe im Alltag, ich habe einfach Radfahrten gemacht. Ne? Dann wahrscheinlich so in Zone 3. Jetzt können wir das einmal einführen.
Genau.
Also, Zone 2, Zone 3, Zone 4 vielleicht.
Genau, also es gibt unterschiedliche Trainingszonen. Die Zonen sind definiert nach grob gesetzt dem Anteil, dem prozentualen Anteil des Pulses zum Maximalpuls. Was bedeutet das? Also, ich muss eigentlich mal eine maximale Belastung machen, um zu sehen, wie hoch geht überhaupt mein Puls. Sprich, was ist das Schnellste, was mein Herz schlagen kann? Das ist mein Maximalpuls. Und von dem, wenn ich 60-70% dieses Pulsgeschwindigkeit, dieses Pulsschlages habe, befinde ich mich in der Zone 2. Was bedeutet das? Wir wissen einfach, dass unter einer gewissen Belastung mein Körper einen gewissen Umsatz, Durchsatz braucht. Das heißt, mein Blut muss schneller und mehr zirkulieren. Das ist der Grund, warum der Puls hochgeht bei Belastung. Und wir können sagen, dass bei einer moderaten Belastung, eben einer Belastung in Zone 2, ich einen Durchsatz brauche von Blut, dass der Körper besser versorgt wird, aber noch nicht übermäßig durchschleusen muss. Und dieser mäßige Durchsatz befindet sich in einem Bereich, dass mein Herz 60-70% der Geschwindigkeit vom Maximalpuls schlagen muss. Dieser Prozess ist so, und es gibt, um das so grob abschätzen zu können, den sogenannten TORQ-Test, bedeutet, in diesem Bereich bin ich so weit angestrengt, dass ich mich noch gut unterhalten kann, aber ich zum Beispiel nicht mehr irgendwie singen könnte, wo ich auch wieder mehr Luft, mehr Ding brauche, aber ich könnte gerade noch so gut mich unterhalten.
Singen habe ich noch nie probiert. Das
probier mal machen. Ja. Alles, was drüber ist, bin ich im Puls schon zu hoch. Das heißt, mein Durchsatz verlangt meinem Körper schon zu viel ab. Aber wenn ich gerade noch reden kann, weiß ich, bin ich ziemlich sicher in Zone 2. Klassischerweise, wie gesagt, 60-70% der maximalen Herzfrequenz. Ganz genau kann man diese Zonen eben definieren durch die Laktatmessung. Ja, weil da weiß ich, in dem Moment, wo es beginnt, dass das Laktat gebildet wird, aber noch nicht super explodiert, kurz vorher vom Puls bin ich in dem richtigen Bereich. Dann gibt es, ich betitel es immer als so Grauzone.
Darf ich ganz kurz, bevor du weitermachst, mit den Zonen durchgehen, aus der Praxis quasi, was habe ich da erlebt? Also erstmal, es ist schön, dass man nachher nach Puls trainieren kann, weil Puls ist sehr leicht zu nehmen. Bitte nicht mit so einem Armband wirklich danach trainieren.
Genau, also Variables mit gut Ring, aber alles, was so an Uhr-Armband ist, schwierig, weil du einfach Bewegungsartefakte hast und damit hast du Fehlmessungen.
Ich habe da plus, minus 10, 20 teilweise gesehen und damit ist es vollkommen unbrauchbar.
Ja.
Aber also, ein Brustgurt kostet Brustgurt gar nichts und gut. Lässt sich mit dem Handy verbinden, damit kann man joggen, Radfahren, damit kann man alles machen. Das würde ich in der Praxis nutzen.
Auf jeden Fall.
So ein Whoop, was ich habe, wenn ich das an Bizeps mache, das geht auch relativ genau, habe ich gegeneinander getestet. So kann ich meinen Puls angucken. Jetzt ist wichtig, das hast du gerade gesagt, will ich nur in meinen Worten nochmal sagen, der Puls ist ein Proxy eigentlich nur. Was wir in Wirklichkeit wissen wollen, ist das Laktat. Von den Zonen her, was im Radlabor eben bei mir passiert ist.
Da auch wieder, wie kriege ich das Laktat? Ich muss Ohrläppchen oder irgendwie Finger pieksen und genau, Blut
das
abnehmen.
Das kann ich nicht daily machen.
Genau, das ist eine Blutkontrolle.
Richtig. Aber eine sehr schnelle, jetzt machen die im Radlabor jede Minute pieksen die dich.
Du fährst das ist so ein Stufentest. Dann ist es, du hast so ein kleines Gerät mit so einem Teststreifen, den hältst du ans Ohr, dann geht da Blut drauf. Das ist wie Blutzucker messen eigentlich.
Ja.
Nur in dem Fall das Laktat. Aber das ist jetzt, wie gesagt, das machst du nicht selber und ständig, genau.
Dann habe ich aus dem Radlabor meine Zonen nämlich bekommen, wo ich dann weiß, da endet, also wir reden jetzt hier gerade vor allem über Zone 2, erklärst gleich die anderen. Man will oft am oberen Ende der Zone 2 trainieren, also muss ich wissen, wo die aufhört. Das Radlabor sagt mir das, bei welchem Puls sie aufhört. Man kann das, wie du gerade sagst, näherungsweise am Anfang mit einer Formel, maximale Herzfrequenz, die kann man auch wieder mit einer Formel über Lebensalter und so und dann mal 60-70%. Das kann aber schon daneben liegen. Ne? Also bei mir sind die Zonen teilweise deutlich verschoben, die Zone 3 sehr schmal und so.
Also das ist nur eine grobe Richtgröße für einen absoluten Anfang.
Ja, wenn ich sag, dann kann ich gleich den Talktest machen.
Ich habe jetzt irgendwie 2 Jahre keinen Sport gemacht, ich möchte mal anfangen und ich weiß null, wo ich stehe.
Ja.
Dann meist über einen Talktest. Klassischerweise bei den meisten liegt man irgendwo so 100 bis 110 vom Puls so, aber das ist wirklich super.
Bei Zone 2?
Oder 90 bis 100.
Also dann ist schon Zone 2.
Das ist so bei vielen, ja.
Wow, okay.
Also die so richtig anfangen. Also das ist ein schnelles Spazierengehen. Das hat
mit
so noch nichts zu tun.
Wir kommen gleich wirklich zu den einzelnen Leveln, wie viel Trainingsvolumen, welche Übungen, welches Programm würden wir machen in den unterschiedlichen Levels, die man schon hat.
Ne? Genau.
Und jetzt weiter die Zonen.
Sorry. Genau, dann, ich betitel es als Grauzone, weil was will ich wissen? Ich muss unterscheiden zwischen einem Grundlagen-Ausdauertraining.
Zone 3 jetzt.
Lass mich kurz vorweggehen. Ich muss unterscheiden zwischen einem Grundlagen-Ausdauertraining, das wäre Zone 2-Training, plus minus, und einem wirklichen Hochintensitätstraining. Das ist dann die letzte Zone, eigentlich so die Zone 5, sagt man dazu. Das sind 90-100% ungefähr meiner maximalen Herzfrequenz, beziehungsweise dann, wenn das Laktat wirklich gemessen explodiert. Dann bin ich im absoluten Anschlag an Belastung, was ich gehen kann. Dazwischen habe ich eben Zone 3 und 4. Sprich, ich habe bereits eine Entwicklung von Laktat, also sprich, mein Mismatch beginnt loszugehen. Ich sage immer, das ist Zone 3 ist so die Phase, wo ich Sport mache, wo ich sage, ja, heute habe ich Sport gemacht, ich habe mich gut belastet, war auch ein bisschen anstrengend. Ja, so viel reden hätte ich nicht mehr können, aber das hat so Spaß gemacht. Also viele sagen so, Zone 2 kommt mir ein bisschen zu langweilig vor. So,
ja. Zone 3 heißt auch Sweet Spot bei den Fahrradfahrern, ne?
Ja. Genau. Also das, du merkst so irgendwie, dein Körper macht was. Es ist jetzt nicht über die vielen Stunden perfekt, aber es fühlt sich nach Sport an. So, ja. Zone 4 merkst du dann schon, dass es anstrengend ist. Das ist dann schon eigentlich die Zone, bei denen viele laufen und das Gefühl haben, sie haben sehr intensiv Sport gemacht. Aber sie haben sich eben nicht an ihr Maximum gebracht. Das ist so die Abstufung. Die bringen mir natürlich auch was. Also jede Form von Bewegung bringt mir grundsätzlich immer was. Aber ich habe eben eigentlich 2 Hebel, um diese VO2 Max zu steigern. Und das ist ein Zusammenspiel aus dem Grundlagentraining, also wirklich Zone 2 Training und aber auch dem Hochintensitätstraining, also dem HIIT-Training. Und hier muss ich eben in diese 90-100% maximalen Puls kommen. Ein Beispiel noch, warum es wichtig ist, seine Zonen vom Puls her zu kennen, ist, ich habe ein paar Leute betreut, die zum Beispiel von der Uhr getrackt eine sehr gute VO2 Max hatten und in dem Bereich gelaufen sind, in dem sie sich wohlgefühlt haben und gesagt haben, da funktioniere ich gut, da konnte ich noch reden, aber die hatten Belastung und hatten, also so kurz vor Zone 3 wahrscheinlich, und haben dann sich diese 60-70% genommen und haben wirklich die groben Berechnungen drüber laufen lassen und waren deutlich niedriger im Puls und haben gesagt, oh, ich bin ja viel zu hoch, ich muss runtergehen. Und dann ist kurze Zeit drauf, ab dem Moment, bei dem die VO2 Max gemessen, richtig abgerauscht, wo man gesehen hat, dass sie einfach in einen Trainingsmangel oder zu wenig Training kam und man gesagt hat, okay, ich dachte, ich tue mir was Gutes. Aber deren Zone 2 war vom Puls her eben schon viel besser, also weil sie davor regelmäßig Sport gemacht haben und dadurch viel höher. Und nachdem die waren dann gefühlt quasi außerhalb dieser maximalen Herzfrequenzberechnung, aber es war eben deren Zone 2 und dann ging es auch wieder hoch. Ja, also darum ist es echt wichtig zu wissen, wo liege ich da mit dem Ganzen. Wenn ich jetzt nicht die Laktatmessung dazu mache, nur auch das als Tipp, wenn ich die VO2 Max nur über, in Anführungszeichen, nur über die Spiroergometrie mache, dann gibt es die sogenannte Ventilationsschwelle. Also auch hier wie die Laktatschwelle 1 und 2, weil man weiß, in dem Moment, wo ich anfange, Laktat zu produzieren, habe ich eine Veränderung in meinem Ausatmenluft. Und diese Veränderung kann man tracken. Das ist nicht 100% die Laktatschwelle, aber sehr, sehr nah beieinander. Das heißt, einfach, wenn ich jetzt nicht hier das Pieksen mache mit Laktat, sondern einen reinen Sauerstoff, also reinen Maskentest, bin ich ungefähr bei den Zonen, wie ich vom Puls her bin, weil das kann man, die Ventilationsschwelle kann man auf den Puls zurückführen.
Ja, genau. Ja. Okay, jetzt lass uns das mal, ich mache das mal anhand meiner eigenen Erfahrung, packen wir das jetzt in einen Cardio-Trainingsplan und ergänzen nachher den Krafttrainingsplan. Ne? Mhm. Also erstmal meine eigene Reise, ich bin viel Rad gefahren, dann habe ich angefangen, das ein bisschen zu strukturieren. Und was man ja sagt, ist, um die VO2 Max zu trainieren und was Gutes für Longevity zu tun, sollte man einige Zeit in Zone 2 verbringen, im Idealfall ein paar Stunden die Woche, wenn man das hinkriegt. Und mindestens ein HIIT-Training die Woche. Das ist auf gut Deutsch auf die Fresse. Das ist dann also ein Intervalltraining, was super ekelhaft ist. Ich beschreibe da mal gerade, wie sich das anfühlte für mich, wo ich das die ersten Mal gemacht habe, weil ich das jetzt mache. Also es ist immer der super Pain. Es reicht absolut eine halbe Stunde.
Und man gewöhnt sich nie dran.
Nein, genau.
Es ist jedes Mal einfach nur Scheiße.
Ja. Es ist auch, ich gehe auch so oft da rein und denke, vielleicht ist es ja heute angenehmer. Vielleicht hast du dich ja schon ein bisschen adaptiert. Dann denkst du noch beim ersten Intervall, ja, ach, das. Und beim zweiten denkst du schon, ach komm, leck mich doch, echt, das kann doch nicht sein. Es ist so ekelhaft. Aber es ist eine halbe Stunde sehr schnell vorbei, weil man, also intensiv, wie ist die halbe Stunde gefüllt? Man kann das theoretisch machen, auch mit Sprints oder so. Man braucht halt wirklich schnell ein
Herz. Es geht eigentlich nur um die Form der Bewegung, dass ich sage, ich habe die Möglichkeit, eine moderate Bewegungsform, also eine lockere Bewegungsform zu machen und eine intensive. Ob ich da jetzt Jog und Sprint mache oder auf dem Fahrrad langsam fahren und schnell fahren oder ob ich mich über schnelle, langsame, intensive Burpees durchjag auf der Rudermaschine, ist eigentlich, kommt immer aufs Gleiche raus. Ich brauche nur immer diesen Wechsel zwischen mein Puls geht runter für ein paar Minuten und mein Puls knallt komplett ins Jenseits.
Also ich habe all die gerade angesprochenen Formen habe ich auch schon ausprobiert für dieses Intervalltraining. Ich fand Rudern überraschend, das habe ich nicht gedacht, dass es so gut geht. War für mich schön, weil ich da ein bisschen mehr Oberkörper noch mit dabei habe, die Beine ein bisschen schonen kann, weil ich Krafttraining auch die Beine brauche und dann war das so ganz gut. Aber wo ich es eigentlich mache, ist auf dem Rad. Möchte ich ja wirklich jedem empfehlen, ich fahre halt Swift, das ist ein Fahrrad zu Hause, das ist in einer virtuellen Welt, die heißt Swift, die haben mittlerweile sogar Räder, die man kaufen kann, ein ganzes Paket, wir haben gerade viele bestellt, ne? 1.000 Euro, 1.200 oder so, da muss man ein Abo noch bezahlen, ne? für die Swift-App, Das Coole ist, da kannst du dann dir wirklich diese Workouts einstellen. Was macht man? Man stellt sich dann ein benutzerdefiniertes Workout, zum Beispiel ein 4x4, so heißt das, oder ein 6x2 kann man auch machen. Gerade mache ich wieder mit dem 6x2 rum, auch auf 4x4. Da, man fährt quasi, also man fährt sich warm kurz, dann fährt man 4 Minuten an der maximalen Belastung, die man durchhalten kann, 4 Minuten.
4 Minuten startest du aber erstmal mit Zone 2,
ne? Ja, nee, ich mach so ein Ramp-up. Ich mach so, okay. So ein 5 Minuten. Weil
da ganz kurz auch noch wenn man es jetzt nicht geleitet bekommt durch eine App oder ja. Sowas, man fängt eigentlich nicht so mit der Vollbelastung an.
Ja.
Also man fängt an, bisschen warm machen,
ja.
Dann gibt es 4 Minuten erstmal Zone 2, also lockere Belastung.
Ja.
Und das einmal Vollgas ist quasi der erste Wechsel.
Ja, ja.
Man sagt jetzt nicht so, okay, ich bin jetzt warm, bringe ich es hinter mich und fange mit voll an, sondern man macht die erste Phase das Lockere und dann die Voll.
Okay, ich habe so ein Ramp-up. Ich
war quasi, das ist okay, weil du wirst dann hingeführt. Über 5 Minuten
von 100 auf 200 Watt. Mhm. Dann mache ich 1 Minute 100 Watt, also wo der Puls wieder komplett und dann ins erste Intervall.
Ja.
Ja. Genau, und so. Und dann geht das 4 Minuten. Und die Idee ist quasi, eine Wattzahl einzustellen. Auf dem Rad sind es Watt oder eine Laufgeschwindigkeit beim Laufen oder eine Rudergeschwindigkeit oder was auch immer, die man 4 Minuten gerade so durchhält. Also wo man am Ende der 4 Minuten eigentlich denkt, jetzt falle ich fast vom Rad. So, und dann kriegt man 3 bis 4 Minuten Pause.
Pause bedeutet lockere Belastung.
Aber ganz locker, ne?
Ganz locker.
Zone 1, ja. Also theoretisch.
Woher weißt du das? Also woher weißt du, welche Belastung du für 4 Minuten durchhalten kannst, du dich trotzdem so fordert?
Also das musst du rausfinden für dich selber, ne? Das merkst du dann schon. Ich meine, du kannst ja, natürlich...
Außer du hast einmal eine Vollbelastung und anhand dessen weißt du, in welchem Puls du bist. Ne? Also wenn du mit Puls fährst, dann kannst du sagen, ich muss in dem Puls bleiben und dann musst du halt... Aber gut, aber deine Belastung musst du ausprobieren, dass du die durchhältst.
Genau, weil der Puls, der ist so nachläufig oft, finde ich, dass das ein bisschen schwer ist, das wirklich so zu steuern. Aber grundsätzlich muss ich ein bisschen rantasten. Also das weißt du beim ersten nicht. Aber es geht oft mehr, als du denkst. Und dann ist es aber ekelhaft, weil dann weißt du, dass es geht. Und dann musst du es ja von Woche zu Woche wiederholen und im besten Fall ein bisschen steigern. Und dann ist es immer...
Scheiß Recurring.
Ja, es ist wirklich ein super Pain. Aber macht natürlich auch Spaß, wenn man diese Verbesserung sieht. Ja. Ne?
Okay, wenn jetzt einmal noch ganz am Anfang anfangen, wie man es jetzt quasi umsetzbar machen kann für sich. Jetzt mal abgeleitet davon. Also, jetzt machen wir das mal in das Leveln denken, ja? Also ich mache kein Ausdauertraining gerade.
Wenn ich noch nie was damit zu tun hatte.
Können wir kurz von Level 3 rückwärts gehen? Vom Optimalen, wo ich quasi hinkommen will mit dem Trainingsplan und dann auf 2 und 1 runter, wenn das für euch okay ist?
Können wir machen.
Ja?
Wenn der Gast das sagt. Dann
ja. Nein, weil ich das so im Kopf, ich glaube, wir haben ja ein Zielbild und ich möchte... Wir kommen gleich und ich weiß, dass ihr beide so, ne, das ist ganz wichtig, wirklich jedem hier sagen beim Zuhören so, Hauptsache ihr tut was. Jemand, der gar nichts tut, ist viel besser, wenn er etwas tut. Aber ich glaube, was 70-80% der Leute betrifft dann, ist am Ende tun sie trotzdem zu wenig. Und ich muss schon, wenn wir wollen schon Longevity so ernst nehmen und die eigene Performance ernst nehmen, dass ich schon so ein Level 3 Zielbild haben sollte, wo ich hin will.
Auf jeden Fall.
Ne? Ja. Okay, also ich mach's kurz fertig, dieses 4x4. Das fahre ich also eine halbe Stunde die Woche. Und da komme ich hinten nicht bei meinem Maximalpuls an, aber fast.
Ganz kurz, warum heißt es 4x4? Ja. Weil ich habe 4 Minuten leichte Belastung, 4 Minuten Vollgasbelastung und diesen Block von 8 Minuten wiederhole ich 4-mal.
Ja.
Und damit komme ich auf die 32 Minuten, also die halbe Stunde.
Ja. Genau. Und das ist auch wirklich, dann ist gut, dann mache ich noch kurz 2 Minuten Cooldown oder 3 und dann kann ich absteigen und gut ist. Ne?
Und umfallen.
Und umfallen. Also wirklich, man ist auch sehr, sehr glücklich. Dann. Und wie gesagt, es geht schnell. Also selbst die Pause, die vergeht leider wie im Flug. Da freut man sich, dass man Pause hat. Der Rest ist Schmerz. Das ist einfach wirklich Schmerz. Man spürt dieses, das Laktat spürt man. Also ich habe auch mittlerweile, es ist toll, ich mache dann, also ich jetzt in der Praxis, was tue ich und das ist noch nicht ganz perfekt, aber ich versuche, wenn ich viel Cardio mache, dann fahre ich Zone 2, aber mich nervt das auch irgendwann. Also ich fahre dann schon in dieser virtuellen Welt, fahre ich dann irgendwelche Strecken mit Höhenmetern, Berge hoch oder so und gebe dann zum Schluss schon nochmal Gas. Da sagt mir auch, es ist richtig, ne, wenn ich das so mache, dann sollte ich Zone 2 halten und nicht in Zone 3, 4 kommen. Nur am, wenn dann am Ende das einmal machen.
Im Optimalfall, ja. Aber also auch hier, wenn ich es ganz, ganz streng durchführen möchte und sage, ich möchte das perfekte Programm fahren, dann wäre es so, wie du gesagt hast. Ich bin da persönlich ein bisschen lockerer darin gehen, wo ich eben sage, wie du es gesagt hast, wichtig ist, etwas zu tun. Und wenn es mich davon abhält, mich auf mein Fahrrad zu setzen, weil ich weiß, ich habe jetzt schon keinen Bock, in diesem Zone 2 rumzufahren und ich würde gerne einfach so Spaß am Fahren haben und das ist eine Zone 3 und da weiß ich, da habe ich Bock drauf, dann fahr Zone 3. Ja? Hauptsache, man macht was.
Ja? Du suchst ja auch immer so nach in der Praxis und wie kann man sich motivieren. Wir machen viele Habit-Veränderungen mit den Leuten und so. Das ist wirklich etwas, was ich habe.
Weicht es von der Studienlage ab? Ja. Aber
da bin ich auch anders als Stefan. Also Stefan macht das auf dem, wie heißt das? Stepper? Nee, noch mit Armen dazu.
Cross-Trainer.
Also Cross-Trainer, genau. Stefan ist da ja ganz knallhart. Er sagt, okay, 3 Stunden die Woche Zone 2. Das plant er sich ein, dann stellt er den Impuls ein und dann steht er einfach auf seinem Crosstrainer. Ne, 3 Stunden. So, das, mich fuckt das ab. Also es ist einfach mir so, wenn ich das mache auf dem Rad, auch noch ohne virtuelle Welt, wenn ich mir vorstelle, machen wir nur den Bildschirm schwarz. So, also dann kannst du ein bisschen WhatsApp nebenbei vielleicht machen oder einen Podcast hören, aber es ist so lame, aber ja trotzdem anstrengend. Das ist nicht so, dass du in Ruhe gehst. Das ist schon nervig auch noch. Ne? Also es fuckt mich ab. Und meine Motivation ist natürlich einfach in dieser virtuellen Welt. Es gibt einfach Strecken, die man fahren kann und so. Und dann mache ich quasi, dann weiß ich meine Pulszone. Ich fahre jetzt Puls 120 bis 125 die meiste Zeit. Und dann erlaube ich mir selber, so ist meine Motivationsstrategie, nach einer Stunde, so lange höre ich Podcast, nach einer Stunde darf ich meine Musik anmachen. So, und dann mache ich Musik an, was passiert dann logischerweise? Ich bin motiviert und dann fange ich an, in die Zone 3 zu treten, ein bisschen mal in die 4 reinzuschnuppern vielleicht und dann ist das Training 20 Minuten später hin, dann habe ich eine Stunde 20 gemacht, das meiste in Zone 2, so geht das meistens aus und ich liebe diesen Effekt, diesen Übergang von Zone 2 zu 3, ich kann das fühlen im Körper mittlerweile. Und das ist so toll, wenn du merkst, weil jetzt kickt Wissen, das lag. Und so ein bisschen davon ist gut. Zu viel ist nicht mehr geil, dann ist es zu Schmerz. Aber das ist schon, ich brauche das dann schon. Und das macht mich wieder so glücklich, dass ich jetzt hier so reden kann. Ne? Nochmal, ich habe gar keinen Sport in meinen 20ern gemacht. Ne? Und das ist jetzt, also soll überhaupt nicht. Ich bin da absolut jetzt ist Durchschnitt, der sich ein bisschen was vorgenommen hat. Aber so den Körper so zu kennen, so jetzt kickt das Laktat, das macht so Bock.
Ja, genau, und das ist halt auch, ich meine, der Weg ist kein ganz schneller, es dauert ein bisschen, aber es ist halt schon genial, wenn man seinen Körper kennenlernt, wenn man weiß, wie funktioniere ich, was macht der da, ja. Das ist auch, wenn ich so durch den Alltag gehe oder irgendwas zu tun habe oder irgendwas mache und ich eine Anstrengung habe, man weiß ganz anders, wo die Reserven eigentlich sind und wo stehe ich jetzt, wo ich sage, ich weiß, ich takte gerade schon seit 2 Stunden so, das geht jetzt noch eine Stunde gut, aber dann ist bei mir Schluss, ja. Und man kann ganz anders mit sich umgehen, ja.
Ja.
Aber gut, wir brauchen jetzt ein Bild Maximum. Ja, also sprich,
was ist das perfekte Plan?
Wie läuft
das? Genau. 3 Stunden Zone 2 mindestens? Oder?
3 Stunden Zone 2 mindestens. Ja. Also es ist schon so, dass man pro Woche, genau. Plus dann im Optimalfall eigentlich 2 Hit-Einheiten. Im absoluten perfekten Ding. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn ich das Ganze mit Kraftsport kombiniere, das wird dann schon eine interessante Kombi, wann mache ich was, weil ich ja auch auf die entsprechenden Regenerationsphasen achten muss. Also da ist es meistens so, dass man sagt, nach einem ordentlichen Hit-Training am Tag brauche ich am nächsten Tag nicht einen fetzen High-Load-Krafttraining zum Beispiel machen. Also ich muss mir schon im Klaren sein, das ist eine energetische. Also ich verlange meinem Körper energetisch schon was ab, wo ich auch eine gewisse Regenerationszeit einhalten muss.
Und es gibt auch zu viel Hit, richtig? Was es bei der Zone 2 nicht gibt.
Ja. Genau. Es gibt auch zu viel Hit. Und dann, wenn ich wirklich im Maximum laufen möchte, es dauert lang, bis man da hinkommt, aber es gibt auch den Moment des zu viel Trainings. Ja? Also auch hier ganz wichtig, ich brauche zwischendrin meinen Regenerationstag. Und da spreche ich nicht von, ich baller 6 Tage die Woche durch und den 7. Tag mache ich Pause. Sondern das ist meistens, dass man ungefähr so nach 2 bis spätestens 3 Tagen Belastung brauche ich einen Regenerationstag. Das heißt nicht, dass ich da auf dem Sofa liegen muss, sondern ich kann Stretching, Yoga, sonst was Einheiten machen. Ganz easy Krafttraining oder so ein bisschen unter Zone 2 zum Beispiel so. Also ich darf was machen, aber es darf nicht anstrengend sein. Innerhalb dieser 2 oder 3 Tage, die aufeinander folgen, ist auch hier die Intensität des Trainings zu wählen. Also wie gesagt, ich würde jetzt nicht unbedingt ein Heavy-Load-Krafttraining und am nächsten Tag einen Hit machen, sondern ich mache Vollgas-Kraft, dann zum Beispiel ein Zone-2-Training mit einem lockeren Krafttraining und am dritten Tag gibt es dann ein Hit-Training drauf. Ja, dann habe ich wieder so den Wechsel drin.
Lass uns vielleicht gleich einmal, wenn wir auch über Krafttraining gesprochen haben, einmal vielleicht so eine ideale Woche in den 3 Levels, finde ich, glaube ich, ganz sinnvoll, mal durchmappen. Mhm. Wenn wir jetzt aber nur beim quasi Ausdauertraining sind, jetzt sind wir bei Level 3. Wie würde so eine Woche ausschauen? 3 Stunden Zone 2 und 2 Hit-Einheiten eine halbe Stunde? Mhm. Das wäre quasi sagen, das ist
echt. Die Hit dürfen am Ende von Zone 2 auch sein?
Oder du kannst da
voll regeneriert rein?
Nee, du kannst ans Ende eines Zone 2-Trainings schon Hit dran setzen. Ja. Genau. Du kannst zum Beispiel auch an ein Krafttraining nochmal ein Hit-Training dran setzen. Ja. Darfst du auch, also
aber
das muss jetzt nicht immer auf ein, nee, das will ich jetzt auch nicht. Also du musst jetzt nicht immer für jeden Trainingsblock einen Tag einrechnen.
Ja.
Aber
was man wirklich braucht irgendwann, kommen wir gleich zu.
Ne? Genau, also und das heißt, reiner Fokus auf Ausdauertraining, Level 3, also Stufe 3, 3 Stunden Zone 2 Training, 2 Hit-Einheiten. Und die aufgeteilt auf, eigentlich 5 Tage, weil ich da 2 Tage Regeneration auch mit in der Woche brauche.
Du hast eine VO2 Max von 55.
57.
57? Ich dachte, okay, wow. So, also ich habe 53. Hm. Wir sind gleich alt, ungefähr. Ja. Die letzten Jahre.
Warum ist meine so viel höher? Ja. Weil ich so viel fitter bin als
Nein. Offensichtlich.
Nein, gemessen. Da gebe ich dir jetzt einen Elfmeter. Das Ganze wird ja durchs Gewicht geteilt. Es ist ja Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute. Das heißt, wenn ich natürlich deutlich mit dem Gewicht runtergehe oder weniger Gewicht habe, habe ich einfach weniger Masse, die versorgt werden muss.
Und
dadurch steigt meine VO2max. Ich habe es mal ausgerechnet. Ich habe es ausgerechnet, wenn ich, also kein Hehl drum machen, ich habe momentan so um die 64 Kilo.
Ja.
Wenn ich jetzt so mein persönliches Idealgewicht wieder hätte mit 75, mhm. Dann hätte ich eine VO2max von was haben wir gesagt?
10 weniger.
Ist von 47, genau. Ja. Also das sieht
man. Now we
das,
are talking.
Was das für ein Hebel
so wäre es also fitter?
Genau. In dem Fall?
Nein, aber okay, und hast du die letzten, wie dein Verhalten die letzten 6 Monate, hat das den größten Einfluss auf die aktuelle VO2max oder das Verhalten der letzten 2 Jahre oder wie, ich sag's gleich aus eigener Erfahrung, aber.
Ja, also du brauchst schon eine gewisse Zeit, bis du hochkommst und also du kannst schon Effekt rausholen. Meistens so Trainingszeit ungefähr ein Vierteljahr. Nach einem Vierteljahr, bei ganz Untrainierten kann man sagen, schaffe ich so ungefähr im Schnitt 10% vom Ausgangswert anzuheben. Aber je fitter ich werde, desto weniger kann ich natürlich rausholen.
Ja, also ich glaube, ich habe jetzt in den letzten Wochen, 6 Wochen, das um 1,5 steigern können. Mhm. Von irgendwie 51,5 auf 53. Das glaube ich, habe ich ungefähr gemacht. Mhm. Mit einem klaren Fokus darauf. Da bin ich, würde ich sagen, Level 2,5 gewesen. Das habe ich, also ich habe nicht 3 Stunden Zone 2 gemacht, aber fast. Mhm. Und ein bisschen Zone 3 und garantiert mindestens ein Hit die Woche. Mhm. Habe das aber oft auch erschlagen durch Volumen in ein paar Wochen, was mir auch sehr geholfen hat. Also ich war zum Beispiel, da habe ich das eingebaut, ich war mit der Familie, waren wir Skifahren, Kinder um 9 Uhr in der Skischule abgegeben, um 12 musste ich sie abholen. Dann bin ich nicht nur Skifahren gegangen, ich bin den Berg runtergefahren, habe Felle drunter geschnallt, bin den Berg hochgelaufen, ne, weil ich Skitouren gehe ganz gerne. Und das ist also traumhaft für Zone 2. Habe ich ausprobiert, kannst auch Hit machen. Das ist ziemlich witzig. Du kannst einfach richtig marschieren und dann bist du absolut am Arsch. Und dann,
frag mal einen Langläufer.
Ja. Also es ist wirklich auch toll dafür. Und da habe ich das in den letzten Wochen so ungefähr geschafft. Okay, also unsere perfekte Ausdauerwoche hat diese 3 Stunden Zone 2 mindestens und 2 von diesen Hit-Einheiten. So, und was man gerade auch rausgehört hat, wo wir gleich dazu kommen werden, wenn wir über beides zusammenreden können, Periodisierung. Also ich bin definitiv an einem Punkt angekommen, habe ich auch schon mit Trainern besprochen, die auch bei uns bei Long Game am Start sind, ja, eindeutig, ich kann nicht mehr gleichzeitig meine Muskelmasse deutlich pushen im selben Trainingsblock, wie ich meine VO2max pushe. Das ist also oft vor allem die größten Muskeln, die ich auch viel trainieren will, jetzt Beine und Po und so weiter quasi, die man braucht für einen Bewegungsapparat, das dann Heavy Squats, Heavy Deadlifts und dazu dann ständig Intervalltraining, das geht sich einfach nicht aus, funktioniert nicht. Ne? Aber mit einem Fokus auf das Thema, ein Anfänger da irgendwie im Vierteljahr 10% oder so, was schon echt was ist.
Ja. Und auch da, um es aus persönlichen Story zu erzählen, man kommt dann wieder relativ schnell, macht man auch Fortschritte, gerade am Anfang. Also ich weiß noch genau, ich hatte vorletztes Jahr, 24, hatte ich quasi am Anfang, weil ich irgendwie 2 Monate am Stück so immer erkältet, krank, habe irgendwie fast keinen Sport gemacht, war auch dann beim Studium, war ein bisschen stressig, ja, alles Mathe und Statistik 2 zu schreiben. Auf jeden Fall dann keinen Sport gemacht und dann habe ich angefangen auf dem Laufband wieder mal, weil ich habe mich dann angemeldet für einen Halbmarathon, ja, irgendwie 10 Jungs von uns, Halbmarathon angemeldet, habe mich dann auf Laufband gestellt und nach 10 Minuten hat meine Lunge wirklich gebrannt und ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machst du einfach jeden Tag kontinuierlich, jeden Tag 2 Minuten länger. Und dann war man so schnell dabei, dass man wirklich easy eine Dreiviertelstunde, Stunde laufen konnte und dann irgendwie auch den Halbmarathon dann irgendwie ein paar Monate später auch dann echt gewuppt hat. Also man kommt wirklich, wenn am Anfang sieht man sehr schnell sehr schöne Fortschritte, was ich bei Ausdauersport echt motivierend finde. Also es ist gerade so wenn man gerade noch keinen Sport macht, ist glaube ich sehr cool, um einfach reinzukommen in dieses, ich habe ein Habit Sport zu machen, weil ich finde Krafttraining ist da nochmal deutlich schwieriger sticky zu bleiben.
Krafttraining tut halt sehr schnell immer auch weh gleich, ja, und ist so maximal Belastung, anstatt bei Ausdauer kann ich in einem verhältnismäßig guten Wohlfühlbereich mich voranarbeiten.
Kommt aber drauf an, finde ich. Also wenn ich jetzt Krafttraining den Oberkörper und da jetzt noch Isolationsübungen, also Bizeps Curls kann ich die ganze Zeit, finde ich total geil. Also würde mir, finde ich, nicht anstrengend.
Ja.
Squats und Deadlift, klar, die machen einen fertig, ne? Das finde ich ist Endstufe. Aber das ist auch wieder, wenn ich Zone 2 ist, ja noch.
Ja, aber jetzt, gib einmal entsprechend Gewicht auf einen reinen Bizeps-Curl, dann.
Gut, aber ich muss ja dann 3
schön,
Sätze.
Aber anstrengend aber dann, ist trotzdem und du kannst dich auch reinquälen. Und das sagst du, weil du eine gewisse Reise durch hast. Ja, wenn du anfängst, dann musst du ja eigentlich erstmal die Freude daran entwickeln.
Ja.
Und die kriegst du bei Ausdauer leichter als jetzt rein im Kraftsport.
Ja. Nee, das kriege ich mit. Glaube ich auch. Also wir haben ja auch über Identitätswechsel gesprochen von dir auch, ne? Von irgendwie unsportlich, ich mache keinen Sport, ich bin zum Sportler. Ich glaube, da hilft es einfach zu sagen, hey, ich setze mich jetzt so und so oft aufs Rad. Ja? Und ich glaube, das hilft einfach auch dabei, so die Identität zu ändern, dass du quasi sportlich oder sportlich bist.
Genau, jetzt lass uns auf eins runtergehen.
Level 2,
genau. Level 3 mal gehört. Jetzt Level 2, jetzt gebe ich dir einfach die Restriktion und sage nur 90 Minuten Cardio die Woche.
Also ich hätte auch jetzt so
wie willst du die gestalten?
Irgendwo so 1,5 bis 2 Stunden. 1,5 Stunden, glaube ich, ist ein guter Sweet Spot und würde auf eine Hit-Einheit in der Woche zurückgehen. Ja, das ist dann bin ich schon gut aufgestellt, ich hab einen Hit mit dabei. Klar, dann auch hier, je mehr ich dann dazu bekomme, desto besser ist es, aber ich sollte schon eben 1,5 Stunden hinbekommen und eine Hit-Einheit. Also die sollte schon dabei sein.
Glaubst du, das ist meine Erfahrung, jetzt die Frage zu bejahen, das ist ein Maintenance-Level, wenn ich vor Level 3 war auch? Also damit kann ich das halten, dafür habe ich keinen Trainingsrückschritt, wenn ich das dann wenigstens noch so einbaue. Ich glaube, in was ganz viele laufen, ist vielleicht so ein Performance-Quartal, ich bin jetzt motiviert, super, und dann raucht das wieder auf null ab.
Und also ein bisschen du kannst mindestens sehr, sehr lange rauszögern, bis du runtergehst. Ob du es jetzt direkt dann dein Level halten kannst.
Weil beim Krafttraining ist es enorm. Da gibt es ja Studien, die sagen, ein Neuntel des Volumens und Intensität und so reicht aus, um die Muskelmasse zumindest zu erhalten.
Ja.
Und also wenn ich das Level 3...
Da müsste man sagen, also da, oder anders, da würde man mal wirklich jemanden, der voll im Leistungstraining ist, mal hier mit auf die Couch setzen müssen, um zu sehen, eben wie viel Prozent reichen da genau aus.
Genau, was ich dir noch aus persönlicher Erfahrung mitgeben
sicher
möchte.
Sicher ist, du musst nicht immer in Level 3 laufen, um auch irgendwie nur Level 3 zu halten. Da reicht mit Sicherheit auch weniger aus, um es zumindest über eine lange Zeit auf einem im hochsoliden Niveau zu halten.
Also ich würde sagen, mein Cardio war auf Level 2,5. Mhm. Auf 3 selten oder einfach vom, ne, ich will mich jetzt da jetzt nicht selber als Level 3 bezeichnen, die ganze Zeit durchgehen, war auf Level 2,5, vielleicht eine gute, fast eine 3 oder so.
Eine 2 plus.
Ja, und dann habe ich 1,5 Jahre Kraftsport massiv priorisiert und habe das eher auf Level 2 runtergefahren. Mhm. Es hat sogar nicht immer jede Woche für einen Hit gereicht. Mhm. Konnte aber meine VO2max weitestgehend halten, was toll ist. Also ich habe echt Muskelmasse quasi draufgepackt, ne? Oder hätte andere Lebensprioritäten, wie auch immer, habe was Tolles gemacht mit der Zeit. Und bin aber einfach nicht so wieder die Ausdauerkrücke, die ich quasi war mit Ende 20 oder Laurenz, wo er die 10 Minuten nicht laufen konnte, sondern komme auf demselben Level an, wo ich jetzt merke, jetzt kann ich von da aus wieder hoch.
Das ist und toll. Das zeigt ja, dass du quasi mindestens ein mehr oder weniger Gleichbleiben hast, ne? Weil du nimmst ja Gewicht zu, damit verändert sich ja dein Faktor, dein Quotient. Und wenn du da auf dem Ähnlichen rauskommst, muss sich ja was im Vorfeld im Dividenden verbessert haben.
So, eine Sache dazu, zu diesem Maintenance-Level, jetzt sind wir auf Level 2. Mal blöd gesagt, jetzt fahre ich jeden Tag eine Viertelstunde zur Arbeit und zurück mit dem Fahrrad.
Will er sich das auch noch anrechnen lassen?
Kriege ich dafür Sternchen auf meinem Heftchen, Herr Doktor?
Ja, fährst du Zone 2?
Hätte schon gesagt.
Ja.
Also,
es ist auf jeden Fall ein Effekt, den du mitnehmen wirst. Weil es geht ja prinzipiell darum, dass man sagt, in Summe brauche ich so und so viel Zeit in Zone 2. Würdest du jetzt irgendwie nur 5 Minuten Fahrrad fahren, dann ist die Zeit wahrscheinlich ein bisschen zu knapp, um überhaupt deinen Körper da mal in einen gewissen Prozess zu bekommen. Aber wenn du sagst, ich fahre 20 Minuten Fahrrad oder Viertelstunde Fahrrad, kann man die zumindest für eine gewisse Grundlagenausdauer schon mit anrechnen.
Ich sage es nur, weil jetzt reden wir so lapidar über 1,5 Stunden auf Level 2, das ist irgendwie machen. Am Ende muss man es ja so rechnen, das ist für jemand, der vielleicht kleine Kinder hat, der einen anspruchsvollen Beruf hat, wären das vielleicht 1 oder 2 Abende, ne? Also ein Abend Zone 2, ein Abend Hit, was ja für viele dann schon vielleicht auch die Kapazität sprengt von einer Woche, ne? Deswegen sage ich so, ob es da nicht vielleicht Wege gibt, und wenn man es jetzt mal rechnet, 20 Minuten am Tag Fahrrad, one way sind 40 pro Tag, 5-mal die Woche, reden wir über 200 Minuten, also irgendwie 3 Stunden, die man darin sich aufhalten also, würde.
Du kriegst auf jeden Fall einen Effekt, das habe ich bei mir selber auch gemerkt, als ich angefangen habe, irgendwann zur Praxis wirklich mit dem Fahrrad zu fahren, als ich so meine Punkte für mich umgestellt habe oder mir überlegt habe, wo kann ich mehr rausholen, eben so mit, wie erhöhe ich meine Schritte, ich gehe nur noch Treppen, mach keinen Lift, mach keine Rolltreppe und so Geschichten, war dann auch für mich der Punkt, wo ich mich dazu entschlossen habe, egal welches Wetter und wie, ich fahre einfach nicht mehr mit öffentlichen oder Auto zur Praxis, sondern setze mich aufs Rad. Und das sind am Tag so knapp eine Viertelstunde gewesen. Und das habe ich schon in meiner Grundausdauer mitbekommen, dass ich einfach, wenn ich dann Sport gemacht habe, ich schneller einfach durchgehalten habe.
Ist es denn so, dass ich quasi diese Stunde auch auf 3x20 splitten kann? Oder wäre es besser, wenn ich wirklich in einer Stunde durchgehend diese Belastung hätte?
Es wäre besser, wenn du es durchgängig bekommst. Es ist gut, wenn du es gesplittet bekommst, dass du es überhaupt machst.
Besser als nichts.
Auch dieser Moment ist auch gut. Aber warum, weil, oder was will ich bezwecken in dieser Grundlagenausdauer? Das ist eine gewisse Zirkulation, es ist eine gewisse Durchblutung, die der Körper einfach braucht über eine gewisse Zeit. Anderer Vorteil ist aber auch, in dieser Phase, wo das Blut so leicht zirkuliert und etwas sanfter fließt, ist einfach so, dass die Scherkräfte an den Gefäß, an der innersten Gefäßwand nicht so stark sind. Oder es kommt so ein ganz leichter Zug drauf. Und das triggert eine gewisse Kaskade in der Zelle. Das bedeutet, es wird Stickstoffmonoxid ausgeschüttet und das bewirkt eine Entspannung der Muskulatur in den Gefäßen. Dadurch werden die Gefäße einfach elastischer und das ist immer gut für den Blutfluss. Und dieser Effekt tritt nicht ein, wenn ich irgendwie mal 2 Minuten das schnell gemacht habe, sondern der tritt einfach ein, wenn das eine gewisse Grundbelastung ist. Also sprich, ich sollte schon darauf achten, dass ich da eine gewisse Zeit reinbekomme.
Also halbes Sternchen. Und halbes Sternchen, und ich will dir das auch noch strittig Silber machen, das halbe. Quatsch, ne? Jede Bewegung mehr ist gut für jeden. Was ich nur sagen will im Detail, guck doch mal rein. Ich meine, du trägst ja auch einen Whoop oder kannst doch dir einen Brustgurt anziehen. Weißt du, vielleicht mal. Guck mal wirklich rein, was das ist. Ist das wirklich Zone 2? Und ich habe so oft gemerkt, weil ich Radfahren auch schon viel kombiniert habe in den Alltagssituationen und so, dann stehst du an der Ampel und das musst du mal wirklich tracken. Nicht, dass man sich da selber ein bisschen zu viel anrechnet.
Ja, ne? Du schätzt das mal nicht.
Ja, kommt drauf an, wie du reintrittst. Also du kannst ja vielleicht, vielleicht fährst du ja auch ein 4x4
jeden Morgen. Ich hab's meistens sehr eilig. Ja.
Ja. Hab's durchgespielt, Talktest sitzt wie eine 1, weil ich in der Zeit, wo ich auf dem Rad sitze, immer mit meiner Frau telefoniere. Yeah. Und es gibt durchaus Tage, wo ich so, das hat mit Zone 2 nichts mehr zu tun. Dann weißt du, okay, jetzt bist du wieder in der Taktung hoch, aber genau.
Okay, gehen wir runter, Level 1, genau. Einstieg.
1, absoluter Beginner-Einstieg. Ich habe nie Sport gemacht. Ich sage, jetzt möchte ich was tun. Sollte ich auf 2x die Woche Sport kommen?
Zahl Nummer 1, die man, glaube ich, wissen sollte, wenn man anfängt, ist seine maximale Herzfrequenz. Genau. Die kann man, jetzt haben wir schon über Diagnostik gesprochen, aber wenn man es darauf nicht die Verfügbarkeit
hat, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, sage ich, da testet mich einer durch.
Genau, da gibt es quasi zwei Formeln, eine für Männer, eine für Frauen, wie man das quasi für sich berechnet.
Genau.
Ich lese sie einmal vor. Also für Männer ist es in dem Fall 208 minus 0,7 mal Alter.
Genau.
Und bei Frauen ist es 206 minus 0,88 mal Alter.
Genau.
Wer das sich ausgedacht hat, fragen Fuchs, aber genau. Die Formel gibt's.
Die Formel gibt's und damit kommt man ziemlich gut rein. Also deutlich besser als diese, die man sonst kennt, 220 minus Lebensalter. Das ist halt, also ja, da ist ein Münzwurf genaues. Ja.
Sag mir nochmal die für Männer.
208 minus 0,7 mal Alter. Wir haben es ja ausgerechnet, also quasi, wir haben so eine Tabelle. Mit 39 wäre das 181. Markus, bei dir 178 mit 40. Ja, genau, das einmal so als grobe Messe. Jetzt weiß ich das und jetzt leite ich ab. Was davon ist für mich Zone 2? Was dafür mir ist Hit?
Das heißt, was ich aus der Formel rausbekomme, wenn ich von diesem Wert 60-70% nehme, das ist der Bereich, in dem mein Puls sein sollte für Zone 2. Und 90-100% ist Zone 2. Ist Hit.
Also jemand, der jetzt anfängt, vielleicht gar keinen Sport gemacht hat oder lange her ist, dass er Sport gemacht hat, sollte etwas tun, wie spazieren gehen. Joggen wird möglicherweise dann schon Zone 3 sein, muss man aufpassen, ne?
Genau, also wenn man jetzt sagt, ich möchte wirklich jetzt anfangen, ich habe noch nie was gemacht, was muss ich tun? Ein Fast-Joggen. Also spazieren gehen ist keine Grundlagenausdauer. Spazieren gehen, bewege ich meine Gelenke durch, aber da kriege ich keine Grundlagenausdauer. Ich sollte anfangen, an sich 2x die Woche eine Einheit zu haben, bei der ich ein Zone 2 Training mache. Und Zone 2 bekomme ich gerade am Anfang zum Beispiel auf dem Laufband 5% Steigung und stramm laufen. Dann komme ich eigentlich schon in den Bereich, wo der Puls hochgeht. Das kann dann relativ bald in ein ganz easy, lockeres, leichtes Joggen kommen. Eine Art Traben. So,
stelle ich mir schön vor, wenn ich dich traben ganz, durch die Landschaft sehe.
Ja. Ganz galant. Ja. aber da komme ich relativ bald in diesen Zone 2 Bereich.
Was ist mit Gewichtswesten und Spazieren?
Ist anstrengend oder anstrengender. Ja, aber Frage ist, ob du deinen Puls entsprechend so hinbekommst. Ja. Dementsprechend, da würde ich schon darauf achten, dass es eine Form ist oder ein ganz leichtes Rudern. Ja, auch das kann man sehr, sehr gut machen. 2x die Woche. Ich brauche 2x die Woche ein Ansprechen meines Körpers, meines Systems, damit ich einen guten Effekt bekomme. Ja. Wenn ich da 2x die Woche auf, sagen wir mal, 20-30 Minuten komme, also sprich 40-60 Minuten in der Woche, habe ich einen guten Job. Wenn ich anfange, kümmere ich mich rein um Zone 2. Ab und an vielleicht mal, wenn ich Bock habe, ein kleiner Besuch in Zone 3, aber ich mache noch keinen Hit, weil ich da gar nicht hinkomme. Die ersten 2 Monate macht man nur Zone 2. Und dann nehme ich von diesen 2 Einheiten ein Hit-Training.
Also gleich Hit, gleich so ein 4x4.
Dann kann ich direkt nach 2 Monaten, 2 Einheiten Zone 2 in der Woche, kann ich dann eine der 2 Einheiten zu einem Hit austauschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch limitiert bin in der Zeit, die ich unterbekomme. Ja, aber nach 2 Monaten kann ich mal mich ans Hit rantesten.
Kann ja noch etwas moderater gestalten, wie
genau, intensiv diese Intervalle ist. Genau, du musst die ja nicht völlig zerstören erstmal, aber Hauptsache mal pushen. Genau.
Ja, ja.
Und dann ist so einfach auch mal so perspektivisch noch, wie kriege ich es in meinen Alltag etc. Also sprich, nur mal als kleiner Exkurs, bin dann eigentlich ein großer Freund von Hit an sich, weil wenn ich jetzt sage, ich habe aber nur einmal die Woche ganz knapp Zeit, dann ist mir ein Hit lieber, als wenn ich jetzt eine kurze Einheit Zone 2 mache. Weil aus dem Hit hole ich halt mehr raus.
Der Trainingsreiz ist ja nämlich gering. Der
Trainingsreiz gering, ist ein ganz anderer, genau. Okay. Und dementsprechend, aber zum Beginnen 2-mal in der Woche, 20 bis 30 Minuten, Zone 2, die ersten 2 Monate stabil.
Ich möchte gedanklich nochmal jeden abholen, der jetzt zuhört und noch gar keinen Sport macht. Also derjenige, diejenige, die jetzt zuhört, hört ja diesen Podcast vermutlich, weil diese Person an Langlebigkeit interessiert ist. Es führt aus unserer Sicht kein Weg an Sport vorbei. Die Antwort kann nicht sein, dass die nächsten, dass
ich nehme Supplements
und muss nichts tun. Genau, die nächsten Jahrzehnte ein paar Supplements und das ist meine Longevity-Antwort. Das wollen wir in aller Deutlichkeit sagen. Sport muss ins Leben integriert werden. Es muss niemand Sport zum Hobby machen, so wie es bei mir passiert ist, dass es mir dann wirklich Freude macht, was toll ist, weil dann geht das eben in so einen Bereich, ich zwinge mich da zwar oft auch dazu, aber es ist wie so ein Hobby, ist toll, aber es muss definitiv integraler Bestandteil des Lebens sein und zwar für immer. Und ich glaube, mit dem Gedanken muss man sich einfach ab jetzt anfreunden. Und so wie du, das ist ja eine moderate Dosis. 2-mal die Woche, jetzt reden wir gleich noch ein bisschen über Kraft und so. Muss nicht sofort und super steigern und soll überhaupt nicht sein, dass jeder Level 3. Aber bitte, 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 den meisten Impact hat man auch, wenn man noch gar nichts macht und jetzt ein bisschen was macht. Aber gewöhnt euch alle, wenn ihr das ernst nehmt, dieses Thema an den Gedanken, dass ab jetzt Sport für immer im Alltag drin ist. Und jeder weiß, wie das mit Habits ist und mit Gewohnheiten. Die erste Woche läuft man dann rum, vielleicht auch noch auf dem Laufband mit ein bisschen Steigung im Fitnessstudio, kommt sich total komisch vor und denkt, oh mein Gott, mein Puls geht jetzt hier schon hoch und es ist ja so. Und dann gewöhnt man sich Woche 2, ist es schon ein bisschen besser, Woche 3 nochmal besser, du hast den Effekt gerade beschrieben und Woche 4, 5 ist das ein Habit geworden und irgendwann ist das integraler Bestandteil des eigenen Lebens und das muss es werden, sonst lässt man unfassbar viele Chips auf dem Tisch für Longevity.
Ich habe es auch so für mich angefangen zu sehen. Das ist ein Arbeitstermin.
Richtig.
Weil auch das, also klar, Langlebigkeit ist das eine Thema, aber auch, man muss auch sagen, man merkt auch erstmal, wenn man dann regelmäßig Sport macht, wie viel auch kognitiv klarer man und performanter man auch ist. Extrem. Also die Stunde, die man dann am Laptop noch sitzt, um eine Aufgabe rauszuschicken oder dergleichen, die ist 1000-mal besser investiert, wenn man noch keinen Sport macht, in einer Stunde Sport. Sowohl für die langfristige Gesundheit, als aber auch für die aktuelle Performance.
Ja. Und da muss man sagen, da arbeiten wir uns mit der Zeit jetzt gerade überhaupt erst an die eigentliche Mindestbelastung ran. Die WHO hat eine Empfehlung rausgegeben, dass du 150 bis 300 Minuten in der Woche moderate Belastung haben solltest. Da sind wir eigentlich bei
300.
Mindestens 4-mal die Woche eine halbe Stunde zum Beispiel. Ja? Also da sind wir wirklich noch moderat in zu sagen, wenn du als Anfänger startest, also sprich, du hast eigentlich 2 Ziele. Das eine ist, ich fange an und etabliere es und ich sollte ziemlich bald auf Level 2 eigentlich kommen. Ja, und um überhaupt diese Anforderungen abzudecken.
Und jetzt, Lawrence hat es schon gesagt, das musst du wie ein Geschäftstermin behandeln, es muss eine Lebenspriorität werden und das ist für. Also wir wollen hier mit diesem Podcast offensichtlich Leben verändern und glückliche Lebensjahre adden. Ein Riesenhebel, wir werden hier hoffentlich und viel noch über Habits sprechen und wie man das alles hinkriegt, ist eben dieser Sport. Das muss bei jedem in dem Alltag rein, ganz, ganz, ganz egal wie. Und ich verstehe eben diesen Punkt manchmal, natürlich verstehe ich es, warum es so ist, bei mir selber war es auch die ganze Zeit so, aber man muss einfach ein Regeltermin. Ne? Also wir haben zum Beispiel einen Regelcall donnerstags um 10. Der fällt mal aus, das gibt's, aber so gut wie nie fällt er aus. Da bin ich auch um 10 und wähle mich ein, manchmal um 1 nach 10. Aber im Prinzip bin ich exakt da. Und einen exakt solchen Block sollte Sport im Idealfall daily. Ich glaube an the power of daily, also ein Rest Day von mir noch, aber so, du gewöhnst dich viel krasser dran, wenn du es einfach jeden Tag machst und so. Und dann musst du es, jetzt hast du Family, du hast 3 Kinder und deinen Job und du musst es organisieren. Es gibt keine, also du wirst es so massiv bereuen, wenn du es nicht tust, wenn du in deinen 50ern, 60ern, 70ern ankommst. Es gehört einfach jetzt rein. Es gehört so rein, wie deine Kinder vom Kindergarten abholen. Das lässt du auch nicht sein. Aus Versehen. Oh, jetzt sind die Kinder noch da. Das passiert auch nicht. Genauso gehört Sport da rein.
Ich musste mich da auch erst dran gewöhnen. Für mich war es immer so, ich kam aus der Warte, ah, das ist so jetzt Freizeit. Ach, jetzt meinetwegen, wenn man dann, weiß ich, um 18 Uhr, 19 Uhr schon aus dem Büro rausgegangen ist, aber man, oh, jetzt heute mal früher Schluss, weil man ins Gym geht. Aber so ist es ja nicht. Also man muss es nicht sehen wie ein Teil des Arbeitstages. Ja. Dein performanter Held. Ja.
Also das, weil man sagt, meine Frau so halt, du verhältst dich, als ob Sport quasi dein Job wäre, als ob du da beruflich mit zu.
Ja, sag ich, that's the point.
Ja, genau. Ich, also nicht, dass ich Athlet bin und Geld verdiene mit meinen Wettkampfleistungen, aber hey, so will ich das sehen. Ja, ohne diesen Aspekt.
Okay, jetzt fängt man so quasi an, aber jetzt waren wir quasi angefangen mit, okay, zweimal die Woche, ganz, ganz leicht. Jetzt haben wir ganz viel über VO2 Max gesprochen. Das ist auch, man kann das messen, man kann auch seine Trainingszone irgendwie messen, bestimmen. Aber wenn man jetzt nicht zu so einem Spezialisten hingehen möchte, man möchte auch mal schätzen, wo stehe ich grob. Mhm. Also am Anfang wahrscheinlich, wenn man weiß, man ist nicht fit, ist wahrscheinlich erstmal sogar egal, weil man muss erstmal hochkommen. Genau. Dann kann man aber eine Sache machen, auch ohne fancy Messsachen. Das nennt sich der gute alte Cooper-Test.
Cooper-Test, ja. Das kennen, das war ein Pain.
In der Schule, ne?
Ja. 12 also, Minuten, ja. Vollgas aufs Maul.
Ja. Und zwar Cooper-Test ist quasi so, du korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber du läufst 12 Minuten so weit, wie du kannst. Mhm. Und dann kannst du, dass ich daraus deine
Run, Forrest, run.
Ja, genau. Und dann kannst du tatsächlich daraus deine VO2max bestimmen, mit einer folgenden Formel, also 22,4 mal die gelaufenen Kilometer minus 11,3. Und wenn du das machst, kommst du bei einer VO2 Max an.
Genau.
Auch da spannend, wer das wieder errechnet hat. Aber genau, so kann man es quasi approximieren, wo man grob steht.
Die könnte man mitnehmen in den Longgame-Rechner, wo man dann gucken kann, in welchem Perzentil und wie nimmt das übers Alter ab. Und dann hat man seine wirkliche Longevity-Performance, die man gerade zum Beispiel liefert.
Ja. Und da ist es, da komme ich ziemlich okay vom Wert hin, plus minus, aber um mal so eine grobe Richtgröße zu haben, ist das sicherlich sinnvoll. Frage ist sicherlich dann auch immer mit wie läuft es mit Variables? Da ist natürlich, je besser sie anliegen und besser sie messen, desto genauer wird mein Ergebnis. Aber die kommen schon ziemlich gut an den eigentlichen Wert ran. Wenn ich sie kontinuierlich trage. Ja, das muss man schon sagen.
Und ich glaube, je länger, ne? Also jetzt, wenn man es sehr lange benutzt und viele Daten
also das, zur Verfügung das stehen. Das gleicht sich dann ziemlich, das pendelt sich so richtig aus. Ja, also da würde ich mich jetzt nicht nach einer Woche oder zwei drauf verlassen, aber wenn ich das Ding mal mehr oder weniger durchgängig ein halbes Jahr getragen habe, dann kann ich mich ziemlich gut drauf verlassen.
Ja. Ja.
Und ein Punkt noch, wenn ich das Ganze messe, und vergleichen möchte, dann sollte ich in derselben Belastungsform bleiben. Weil die VO2 Max beim Radfahren kann durchaus variieren zu der VO2 Max beim Laufen, weil ich einfach andere Muskeln anspreche, anderen Verbrauch habe. Da darf man sich auch nicht irritieren lassen davon. Ne?
Okay, und dann will man das quasi bestimmen haben. Man weiß grob, wo man ist. Man hat vielleicht noch ein Wearable zum Gegenchecken. Mhm. Und das zumindest habe ich auch immer gehört, dass die Wearables vor allem sehr gut darin sind, auch relative Veränderungen zu tracken. Also man kann schon davon ausgehen, wenn die beim Wearable hochgehen, egal ob das jetzt plus, minus 3-4 ist, genau, dass es hochgeht. Ja. Und dann nächster Schritt danach wäre dann eben wirklich mal eine Spiroergometrie zu machen für den richtigen Wert, aber vor allem auch, um wirklich mal seine Trainingszone, seinen Laktatschwellen zu bestimmen.
Genau. Dass wir machen, wirklich voll nach Puls gehen kann.
Genau. Wir machen das ja im Programm und extremen Wert haben die Trainingszonen. Kann also diese Formel, die, also erstmal das Wichtigste ist, ich weiß, wo meine Zone 2 aufhört. Wir haben gerade gesagt, das kann ich eigentlich, damit kann ich trainieren gehen, glaube ich. Also wenn jemand weiß, wo seine Zone 2 ungefähr aufhört, dann kann sowohl derjenige, der jetzt einfach nur anfängt zu trainieren, kann sagen, jetzt also okay, ich laufe halt an dieser Schwelle da irgendwie rum in Zone 2 und dann mache ich das Hit, das kriege ich wahrscheinlich auch ohne meine Trainingszone hin. Ne? Da weiß ich einfach 4 Minuten Ausbelastung,
muss halt einfach
wehtun und 4 Minuten Pause und 4 Minuten Ausbelastung und so. Ne? Genau. Aber wenn man dann ein bisschen genauer reinschauen will und einen das interessiert, Zone 3 und so, meine Zone 3 ist zum Beispiel extrem schmal. Ja? Also die Formeln schießen bei mir komplett daneben. Und ich habe auch noch einen Effekt gehabt, mein Maximalpuls, den ich erreichen kann, mein gleichen Training, ist um 10 Schläge runtergegangen in den letzten anderthalb Jahren, vermutlich durch das Krafttraining. Und was eigentlich eine gute Nachricht ist, wie ich mittlerweile glaube, rausgefunden zu haben quasi, ne? Also ich habe bei einem Pedaltritt auf dem Fahrrad und so und mehr muss und ich komme mit niedrigerem Puls hin, aber ich schaffe es auch wirklich nicht, also vorher falle ich vom Rad, ich schaffe es nicht mehr an meinen Puls ranzukommen, wie vor anderthalb Jahren, da bin ich 10 niedriger.
Was ist das gerade für ein Puls? Was ist da grob für ein Puls?
Das, also ich muss mich unfassbar anstrengen, um auf 160, 162 zu kommen. Da muss ich und so und dann ist absolut Ende. Und ich habe es geschafft, auf 172, 173 zu kommen. Zum Beispiel im Radlabor vor ein paar Jahren.
Ja.
Na, oder mit so einem speziellen Protokoll, wo man auf maximale Herzfrequenz kommt.
Ja, ja, okay, spannend, weil das ist, also das
beschreibt es ja. Hier aber auch, entschuldige, der Trend ist wichtig. Ja, es geht nicht um Absolutwert, man muss da und da hinkommen, sondern es gibt einfach auch Sportler, die grundsätzlich in einem hohen Pulsbereich takten. Da geht es darum, geht der mit der Zeit auch runter. Und die werden zum Beispiel nie einen Maximalbelastungspuls von weniger als 150 haben. So, ja? Aber die werden von 185 auf 165 vielleicht irgendwann kommen. Ja? Es gibt schon auch so einen unterschiedlichen Typ, der einfach höher taktet von Grund auf. Ja?
Würdest du aber diese 10 Puls niedriger, die ich definitiv jetzt habe, so,
das
die
ist,
würdest
das du auch durch Krafttraining? Ja, das ist Trainingseffekt.
Ja. Aber das unterschreibt auch nochmal und abschließend vielleicht auch natürlich das, was wir gerade gesagt haben. Also laut Formel wärst du bei 181 und du sagst quasi bei 173 war quasi für dich Max.
Ist vor ein paar Jahren und jetzt bei 162.
Was?
Und ich weiß, aber ich bin ein Niedrigpulser, das weiß ich.
Ja.
Aber deswegen, also die Formeln sind nett, um mal zu starten.
Ja. Aber man muss es richtig wissen.
Sobald du das Level 1 verlässt und sagst, jetzt will ich ein bisschen rumspielen, dann musst du deine Trainingszone genau kennen.
Ja. Ja.